Herzlich willkommen zur neuen Folge von unserem Podcast The Fast Break Club. Ist schon so lange her, ich weiß natürlich jetzt wieder nicht, welche Folge es ist, aber du bestimmt, Chrissy.
Das ist Folge 18.
Sehr gut, vielen Dank. Da habt ihr ihn auch schon gehört, denn wie immer natürlich ist mit dabei der Chris, mit dem ich hier zusammen heute mal wieder aufnehmen werde. Und heute widmen wir uns mal einem Thema, für das wir fast schon ein bisschen spät dran sind. Aber so ein kleiner verspäteter Playoff-Preview, in der wir quasi die Playoffs einmal bis zum Finale komplett durchtippen werden. Und ja, das Gute daran, dass wir so spät dran sind, ist ja eigentlich auch, dass wir schon die bisherigen Ergebnisse ein bisschen mit einbeziehen können und so schon vielleicht den Predictions von anderen Podcasts schon ein bisschen was voraus haben.
Ja, aber so, wir werden schon so ehrlich sein und zugeben, ja, was wir vorher so ungefähr von den Matchups erwartet haben. Nicht damit wir uns später hier selbst beweihräuchern können und sagen, ja, haben wir von Anfang an gewusst.
Das stimmt, aber wenn wir dann quasi in die nächste Runde tippen, was dann fürs weitere Einschätzen der folgenden Serien wichtig ist, da werden wir dann schon den jetzigen Stand halt zu Rate ziehen und nicht zum Beispiel, wenn du dachtest, dass Miami weiterkommt, wenn du vorher dachtest, dass Miami weiterkommt, werden wir heute trotzdem dann vielleicht doch Milwaukee wählen.
Genau, so machen wir es.
Okay, sollen wir dann einfach mal ohne Umschweife anfangen, oder was?
Können wir machen. Wollte nur als kleinen Hinweis geben, weil das jetzt doch zu viel geworden wäre, werden wir heute keinen Film oder Serie besprechen. Das werden wir dann bestimmt demnächst mal wieder machen.
Ja, genau. Vielleicht dann zum Release von Dingens. Weißt schon, was ich meine? Jetzt gerade den Namen vergessen.
Space Jam 2 meinst
Space
du?
Space Jam 2, genau.
Ah ja, natürlich.
Dann haben vielleicht die Kinos ja sogar auch wieder geöffnet, sodass wir uns den Film dann vielleicht ja auf der großen Leinwand sogar anschauen können. Ob es ihn rettet, wird sich dann zeigen. Okay, womit wollen wir denn anfangen? Mit welcher Konferenz? Das haben wir noch gar nicht besprochen. Das kriegt ihr jetzt live mit, dass der Chrissy das einfach mal entscheidet.
Okay, wenn du sagst, ich entscheide, dann würde ich sagen, lass uns doch im Osten anfangen.
Okay.
Und da würde ich ganz gern tatsächlich einfach mit dem ersten Matchup sozusagen Philadelphia gegen Washington, 1 gegen 8, anfangen. Weil ich denke, das ist eine der Serien, die man recht schnell abhandeln kann, denke ich mal. Also Philadelphia hat recht verdient, will ich behaupten, den ersten Seed geholt. Letztendlich nur knapp vor Brooklyn, aber sie haben es sich geholt. Obwohl Joel Embiid ja fast 20 Spiele letztendlich verpasst hat von der Saison. Und trotzdem ist man Erster geworden. Washington dagegen hat sich über das Play-In-Tournament im Osten durchgesetzt. Die haben das erste Matchup gegen Boston zwar verloren, da hat Jason Tatum die mit 50 Punkten aus der Halle geschossen. Das zweite Spiel gegen die verletzungsgeplagten Indiana Pacers konnte man dann aber für sich entscheiden. Und so ist das Matchup in der ersten Runde eben Philadelphia gegen Washington geworden. Washington natürlich, die zwei Key-Spieler, würde ich mal behaupten, Russell Westbrook. Und jetzt fällt mir tatsächlich gerade sein Name nicht ein. Oh Mann.
Von Washington.
Bradley Beal. Sorry. Ja, und gut, die Stärken von Philadelphia sind bekannt. Joel Embiid ist dieses Jahr absoluter MVP-Kandidat zumindest gewesen. Er wird es vermutlich nicht werden, weil er doch zu viele Spiele verpasst hat. Aber mit Embiid auf dem Feld war Philadelphia bärenstark. Man hat auch einen sehr, sehr starken Ben Simmons im Team. Und generell gute Defense, gute Offense. Und das ist aus meiner Sicht ein klassisches 1 gegen 8 Matchup, was entweder ein Sweep oder ein Gentleman Sweep wird. Aktuell führt Philadelphia die Serie auch schon mit 2-0 an. Ja. Und ja, ich würde mich jetzt mal aus dem Fenster lehnen und sagen, es wird ein klassisches 4-0. Wie siehst du das?
Ja, also ich hätte vor der Serie natürlich auch auf Philadelphia getippt. Wobei ich mir auch vorstellen könnte, dass sie vielleicht gar nicht 100% happy waren damit, dass sie Washington bekommen haben. Ich habe das so ein bisschen aus der Netz-Sicht mitbekommen. Da war man eigentlich ganz froh über die Celtics, weil Washington, auch wenn die Gefahr zwar nicht besteht, da eine Serie zu verlieren, also die Serie zu verlieren, weder für Philly noch für Brooklyn, hat man doch irgendwie mit Russell Westbrook so einen X-Faktor, der vielleicht in einem oder auch mal in zwei Spielen, mal wenn er einen guten Tag erwischt, einfach offensiv dann noch einen raushaut, sodass dass es das Risiko, ein oder vielleicht auch zwei Spiele zu verlieren, etwas größer ist als vielleicht bei den Celtics, die halt durch den Ausfall von Jaylen Brown eigentlich wenig dieser Gefahr ausstrahlen. Deswegen, war mir vorher auch klar, dass es nicht sonderlich schwierig für Philadelphia wird. Ich würde nicht ausschließen, dass Washington vielleicht noch ein Spiel gewinnt zu Hause, aber am Ende wird's. Ich tippe mal auf ein 4-1, aber Philadelphia kommt natürlich weiter.
Ja, da sind wir uns ja schnell einig geworden. du hast es gerade schon angeteased. Sollen wir dann mit Brooklyn gegen Boston weitermachen?
Dann machen wir Zweiter gegen Siebter und das passt ja auch ganz gut. Dann können wir einfach die Tabelle runtergehen von oben.
Ja, sehr gut.
Genau, da sind wir ja bei meinen Brooklyn Nets angekommen. Die Rockets haben es ja dieses Jahr, muss man vielleicht auch nochmal kurz sagen, nicht in die Playoffs geschafft. Die sind sogar Letzter geworden in der Western Conference. Deswegen bleibe ich dann natürlich bei Brooklyn und war vorher auch, wie gerade schon gesagt, happy eigentlich über Boston als Erstrundengegner. Man hat da eben durch den Ausfall von Jaylen Brown eine deutliche Schwächung hinnehmen müssen und ist dementsprechend einfach jetzt, man wäre es schon mit Jaylen Brown deutlich unterlegen gewesen, aber hätte es vielleicht noch ein bisschen spannender machen können. Jetzt haben wir schon zwei Spiele gesehen, die von denen wirklich vor allem das zweite Spiel einfach eine eindeutige Sache war. Es war quasi irgendwie 10 Minuten vor Schluss, hat quasi die Garbage-Time schon angefangen. Ich glaube, keiner von den drei Stars hat mehr als 30 Minuten gespielt jetzt im zweiten Spiel. Und das ist so ein kleines Einspielen, was Brooklyn ja auch ganz zugute kommt, nachdem sie ja in der Regular Season, glaube ich, nur 8 Spiele mit KD, Kyrie und James Harden zusammen bestritten haben. Ja, haben sie jetzt einfach noch mal ein bisschen die Möglichkeit, sich ein bisschen einzuspielen und Harmonie zu entwickeln. Aber ich glaube, da glaubt keiner mehr an irgendeine Chance für Boston. Und ich gehe auch da jetzt von einem 4-0 aus und sehe das auch als sehr sicher an.
Ja, muss man, glaube ich, einfach so mitgehen. Also Boston war definitiv auch schon von vornherein chancenlos, vor allem durch den Ausfall von Jaylen Brown, der ja auch vor allem auch defensiv ja ein gutes Matchup gegen Kyrie oder gegen James Harden gewesen wäre. Man hat ja auch gesehen, dass sich Tatum und KD one-on-one verteidigt haben. Die 2-0-Führung ist glasklar und ich gehe auch von einem 4-0 aus. Ich sehe nicht, wie Boston da durch Zufall noch irgendwie ein Spiel holen sollte, es sei denn, Brooklyn sagt sich selbst, okay, wir nehmen ein Spiel, um mal irgendwas ganz Wildes auszuprobieren, so, weil die tatsächlich so wenig Chance hatten, sich einzuspielen, wie du gerade sagtest, nur 8 Spiele, die drei Stars zusammen gemacht. Gehe ich aber jetzt nicht von aus, weil das wäre irgendwie ein bisschen, ja, einerseits respektlos, dass man sagt, okay, wir nehmen ein Spiel, um irgendwas, ne, irgendwelche Schemes zu probieren. Glaube ich nicht. Ich glaube, es wird ein ganz normaler Sweep. Und da sind wir uns dann auch einig. Machen wir weiter mit Milwaukee gegen Miami, oder?
Ja, das wäre die nächste. Genau. Da darfst du gerne anfangen. Auch nicht mehr ganz so spannend.
Ja, genau. Also da letzte Nacht hat Milwaukee das dritte Spiel auch noch gewonnen. Das erste Spiel in Miami damit geklaut. Insgesamt steht es jetzt 3-0 in der Serie. Und von einem 13-0 ist bekanntlich noch nie ein Team zurückgekommen. Das heißt, diese Serie ist auch schon extrem wahrscheinlich entschieden und es ist doch ein bisschen überraschend, muss ich sagen. Ich habe vor dem Beginn der Serie auf ein 4-2 für Milwaukee getippt. Also für eine, also jetzt nicht so eine glasklare Sache, wie es letztendlich wird. Und man muss dazu sagen, im Spiel 1 war es sehr knapp, es ging in die Overtime und es hat man quasi nur durch einen Game-Winner von Chris Middleton gewonnen. Was hätte auch durchaus in die andere Richtung gehen können und das, obwohl Miami in Spiel 1 wirklich schlecht war. Gerade Jimmy Butler fand ich ganz, ganz, ganz schlecht in Spiel 1. Ja, Spiel 2 war dann schon etwas eindeutiger. Da haben die Bucks ja Miami praktisch aus der Halle geschossen, hatten, glaube ich, schon 47 Punkte im ersten Viertel. Einfach eine irrsinnige Dreierquote aufgelegt, haben, glaube ich, 32 Dreier auf das Spiel getroffen und einen neuen Franchise-Rekord aufgestellt für die Playoffs. Genau. Also dieses Spiel 2 war auch klar erkennbar, warum man das gewonnen hat. Und ja, ich gehe davon aus, dass es auch so weitergeht. Vielleicht holt Miami noch eins, dann wäre es ein 4-1. Aber dass es so eindeutig wird, hätte ich vorher nicht erwartet. Man konnte natürlich argumentieren, man hat jetzt Jrue Holiday, der letztes Jahr gefehlt hat. Ob das jetzt wirklich, ich sag mal, viel der Kritik der letzten Jahre lag ja an der Vorhersehbarkeit von Giannis Spiel in den Playoffs und Coach Budenholzer, der ja vielleicht nicht der beste Playoff-Coach ist, weil er wurde oft kritisiert für die Einsatzminuten seiner Superstars und seiner fehlenden, ja, wie sagt man, also dass er wenig gelernt hat aus
Adjustments.
den, genau, durchgeführt hat. Deswegen, das sieht jetzt erstmal besser aus, aber Miami ist auch dieses Jahr deutlich schlechter als letztes Jahr, das muss man sagen, obwohl sie letztes Jahr in den Finals standen, ist es
Ja.
nicht dieselbe Saison.
Ja, also genau, man muss ja schon sagen, dass eben Miami auch eine schwächere Saison gespielt hat, Regular Season gespielt hat als letztes Jahr. Und genau, man in Milwaukee sich vielleicht schon ein paar Gedanken gemacht hat, vielleicht auch ein bisschen vorsichtiger oder ein bisschen, man der letzte ist ja letzte Saison etwas sang- und klanglos dann ausgeschieden und dass man das sich auf jeden Fall vorgenommen hat, jetzt 100% zu geben und auch jetzt beim 2-0 irgendwie nicht einen Gang zurückzuschalten, weil man eben auf keinen Fall jetzt wieder so ein unwürdiges Playoff aushaben wollte. Und genau, deswegen denke ich, dass die Milwaukee Bucks hier natürlich auch weiterkommen. Ich hätte es auch vorher gedacht, aber wie du auch schon gesagt hast, ich hätte es auch nicht so eindeutig gesehen. Nach dem ersten Spiel sah es auch ja noch relativ uneindeutig aus, aber irgendwie ja, hat sich das seitdem auch erledigt. Vielleicht ja, kann man sich auch fragen, woran das liegt eigentlich, ne? Dass das erste Spiel dann noch relativ knapp gestaltet werden konnte und jetzt Spiel 2 und 3 nicht mehr. Aber man hat vielleicht auch nochmal besseren Chris Middleton auf Seiten von Milwaukee, der vielleicht dann ein bisschen den Unterschied macht und allgemein ja auch nochmal einfach ein jetzt über längere Zeit vielleicht eingespieltes Team. Aber ja, bisher
Um das ganz
überzeugen sie
kurz
auf
noch,
jeden Fall. Ja.
um dann noch ganz kurz einzuhaken. Also ich glaube, der entscheidende Punkt ist der Trade vor der Saison für Jrue Holiday. Und man hat sich halt durch gewisse Signings auch in der Breite relativ gut verstärkt, finde ich. Also man hat Bryn Forbes geholt, der ja zum Beispiel in Spiel 2 komplett ausgetickt ist. Ein sehr, sehr guter Shooter. Man hat PJ Tucker von den Rockets geholt. Als Ergänzungsspieler spielt jetzt nicht die riesige Rolle, aber doch solide. Und ja, also ich denke, die Ergänzungen waren shooting-wise sehr clever, weil dieses Team halt einfach Shooting braucht. Mit einem Spieler wie Giannis, der halt ein Non-Shooter ist und vor allem mit den Playoffs wie ein Non-Shooter behandelt wird. Und das war, bisher sieht das aus, als würde der Plan gut aufgehen. Man hat einen sehr, sehr guten All-NBA-Level-Defender mit Jrue Holiday dazugeholt, der gegnerische Guards das Leben schwer machen kann. Und das hatte man vorher auch nicht so richtig naja.
Ja, das stimmt. Man hat sich da
Das
schon,
Gesamtpaket sieht einfach besser aus, ja.
ja, man hat sich da schon verstärkt. Genau. Und deswegen, ja, brauchen wir auch eigentlich gar nicht mehr lange drum rumzureden. Ich tippe mal auf ein 4-0 auch. Irgendwie hat man das Gefühl, Miamis Moral ist auch so ein bisschen gebrochen. Und ja, die Saison lief ja nicht so ganz rund. Und das, ob die jetzt da noch mal echt sich aufraffen, um ein Spiel zu holen, ja, bezweifle ich irgendwie. Deswegen tippe ich hier auch auf einen Sweep. Auch
Okay.
weil dann schon super schnell das wunderbare Matchup in der Runde danach anfangen könnte und wir
Oh ja.
darauf nicht so lange warten müssten, wie wenn jetzt Miami noch zwei Spiele gewinnt.
Stimmt. Ja, letztes Matchup der ersten Runde. Die Knicks gegen die Hawks. Das ist natürlich eigentlich die einzige wirklich spannende Serie im Osten, sage ich mal. Hier steht es jetzt aktuell 1-1. Bin ich stark mit Atlanta mitgegangen. Ich bin von der Saison der Knicks, obwohl sie eben den Homecourt geholt haben, nicht so begeistert wie die meisten anderen, wie es mir so scheint. Also ich habe das Gefühl, die Knicks werden wieder in den Himmel gehypt ohne Ende. Natürlich sind es die Knicks und man ist froh, dass sie nach, ich glaube, 8 Jahren endlich mal wieder in den Playoffs sind. Aber ja, man hat einen guten Coach, der ein gutes defensives System etabliert hat. Aber es fehlt halt immer noch so ein bisschen die Star-Upside, finde ich, in dem Team. Auch wenn Julius Randle halt dieses Jahr ein verdienter All-Star geworden ist. Aber ich sehe in ihm jetzt nicht dieses Superstar-Potenzial, wie das manche ihm titulieren. Deshalb wäre ich eben vor der Serie auf Atlanta gegangen, auf ein 4-2, denke ich mal. Einfach, man hat den besten Spieler der Serie mit Trae Young. Aus seiner Sicht auch relativ klar, obwohl er defensiv natürlich absolut katastrophal spielt. Aber das kriegt man, glaube ich, das kann man ganz gut verstecken. Und die Knicks haben viele Spieler, die in einem Spiel sehr, sehr gut aussehen können, im nächsten dann wieder katastrophal. Also Elfrid Payton hat aus meiner Sicht auch da nichts verloren im Starting, in der Starting Five. Wie gesagt, über Randle habe ich schon gesprochen. Der kann sehr gut spielen, der kann auch mal ein katastrophales Spiel haben. Und er hat es halt noch nicht auf dem hohen Level, wie er diese Saison komplett gespielt hat, in den Playoffs gezeigt natürlich. Hat er die Chance noch nicht so gehabt. Trae Young auch nicht, aber bei ihm sehe ich halt einfach das Superstar-Potenzial. Und ja, die Serie ist aber auf jeden Fall eng und spannend und es kann in beide Richtungen gehen. Aber ich würde sogar jetzt bei meinem Stand jetzt, nach dem 1-1, würde ich bei meinem Tipp bleiben, 4-2 für Atlanta, weil jetzt geht's nach Atlanta. Die haben den Homecourt-Vorteil und ich kann mir vorstellen, dass sie so Spiel 3 und 4 beide holen. Wie siehst du das?
Ich finde es auf jeden Fall die am schwierigsten zu bewertende Serie, vielleicht nicht mal nur vom Osten, sondern eigentlich von der gesamten ersten Runde. Auch weil das eben zwei Teams sind, die man während der Regular Season vielleicht nicht ganz so intensiv verfolgt hat, auch weil man vielleicht nicht damit rechnen konnte, wie du schon gesagt hast, vor allem bei New York, dass die eben so gut abschneiden. Aber auch bei Atlanta hätte man vielleicht nicht unbedingt mit Platz 5 gerechnet. Ich hätte auch auf Atlanta getippt vor der Serie, was auch hauptsächlich auch dann, wie du auch schon gesagt hast, mit eben diesem kleinen Vorteil, der halt Star Power zu tun hat und eben einem Trae Young, der dir auch eben mal ein Spiel offensiv einfach gewinnen kann und der einfach eine unglaublich gute offensive Saison spielt. Und ja, so viel kann ich tatsächlich jetzt gar nicht dazu sagen, außer dass dir nochmal zuzustimmen, dass jetzt eben nach Atlanta geht und ich auch daran glaube, dass sie die Serie mit 4-2 gewinnen werden. Das ist fast schon ein bisschen zu einig, aber ja, ich finde, das ist der richtige Tipp.
Wir kommen ja noch in den Westen später, aber jetzt machen wir, glaube ich, ich würde sagen, wir gehen erstmal den Osten komplett durch, oder? Bis wir den Finals-Teilnehmer haben.
Ja, können wir machen.
Okay, dann hätten wir in den Conference-Semifinals das Matchup Philadelphia gegen Atlanta. Erster gegen fünfter Seed. Ja, wenn man ehrlich ist, muss das auch eigentlich eine klare Sache für Philadelphia werden. Atlanta ist halt einfach noch ein sehr junges Team. Ne? Der beste Spieler auch erst 22 Jahre alt. Und Atlanta hat, ja gut, sie haben Clint Capella, aber ob der jetzt auf Dauer ein vernünftiges Matchup gegen Joel Embiid ist, weiß ich auch noch nicht so genau. Man hat auch keine Antworten auf Ben Simmons, also man hat fast nur Matchups, die zu seinen Ungunsten ausgehen werden. Dagegen hat Philadelphia gute Guard-Verteidiger, die Trae Young das Leben schwer machen können. Matisse Thybulle würde ich da jetzt mal spontan in den Raum werfen, der einer der besten Verteidiger der Liga ist. Und von daher, ja, würde ich jetzt spontan mal behaupten, auf ein 4-1 tatsächlich für Philadelphia zu tippen.
Ja, also eigentlich eine ganz klare Sache auch. Wir haben schon gesagt, Atlanta, da reicht ein Star wie Trae Young, reicht wahrscheinlich, um sich am Ende gegen die Knicks durchzusetzen. Aber ja, bei Philadelphia ist dann einfach auch das Ende der Qualität irgendwie erreicht. Also wie du schon gesagt hast, das Star-Power ist bei Philadelphia höher. Die Defense ist deutlich besser und die Offense ist auch besser und man hat noch gute Verteidiger für den einen, der bei Atlanta ja für alles quasi verantwortlich ist, dass es so gut läuft, der einfach eine gute offensive Saison spielt, der aber auch einfach attackiert werden kann in der Defense, was dann eine Mannschaft wie Philadelphia auch einfach deutlich besser ausnutzen kann und ist eigentlich auch eine Serie, über die man gar nicht so lange reden muss. Ich tippe dann mal, um nicht wieder das Gleiche zu sagen, mal auf ein 4-0.
Na, okay. Könnte durchaus auch passieren, tatsächlich, glaube ich.
Ja, Gut, das, ja, gut. Genau. Genau, dann hätten wir das schnell abgehandelt, aber wie gesagt, ist auch einfach, ja, man kann uns natürlich eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass das passiert. Genau, und die letzte, die zweite Serie in den Halbfinals im Osten wäre dann wohl eine der am meisten herbeigesehnten Serien der ganzen Playoffs, würde ich mal sagen. Also für mich, aber ich denke für alle anderen auch. Und zwar ist das dann Brooklyn gegen die Milwaukee Bucks. Was zum einen qualitativ natürlich auf einem sehr, sehr hohen Level stattfinden wird. Und nochmal vielleicht kurz am Rande, was ich auch nochmal persönlich sehr interessant finde, weil Giannis und Harden ja auch eine kleine Historie haben, in der sie sich schon mal ein bisschen Sticheleien gegeneinander ausgetauscht haben. Es gab mal diese Stiche von Giannis gegen Harden, dass er eben nur, ich glaube, dass er eben nur Stepback und Dreier, keine Ahnung, auf jeden Fall gab es Sticheleien. Dann hat Harden zurück gesagt, dass wenn er so groß wäre und so stark wie Giannis, oder wenn man so groß und stark ist wie Giannis, dann ist es halt auch leicht, ein guter Basketballspieler zu sein und dass kein Skill dazu gehört. Da gab es mal so eine Szene in Houston, als Giannis zum Dreier angesetzt hat und Harden hat einfach nur abgewunken. Und genau, da gab es halt so eine kleine Story, deswegen finde ich es aus dieser Hinsicht auch nochmal spannend, gerade weil die beiden Teams ja auch noch nie in den Playoffs, oder die beiden Spieler ja auch noch nie in den Playoffs aufeinander getroffen sind. Aber das nur am Rande, abgesehen davon ist das natürlich auch eins der Highlights. Und ich mache es mal erstmal kurz, dann kannst du noch was dazu sagen. Ich tippe auf ein 4-3 für Brooklyn. Und jetzt kannst du erstmal sagen, warum. Spaß. Aber du kannst jetzt erstmal sagen, was du warum tippst.
Ja, also ich hätte, glaube ich, also 4-3 kann durchaus sein. Ich hätte jetzt sogar eher auf ein 4-2 für Brooklyn getippt. Mhm. Man hat halt einfach gesehen, finde ich, dass sie definitiv in der Lage sind, ihre Defense, die ja doch eher zweifelhaft ist, gewesen ist in der Regular Season, dass sie die Intensität anziehen können, wenn sie es müssen. Das hat man jetzt schon in beiden Spielen gegen Boston gesehen und da mussten sie es ja noch nicht mal so wirklich. Ich glaube, sie könnten noch viel besser verteidigen. Und wie gesagt, man hat auch gegen Boston schon gesehen, dass auch wenn die Big Three gar kein so gutes Spiel macht, man die Gegner trotzdem aus der Halle schießt. Jetzt ist die Frage, kann Milwaukee diese Matchups einigermaßen verkraften, beziehungsweise können sie bei diesen Matchups irgendwas ausrichten? Und wenn man jetzt sagt, okay, Giannis und Kevin Durant verteidigen sich one-on-one, könnte noch funktionieren aus Milwaukee-Sicht, weil Giannis einfach auch immer noch der reigning Defensive Player of the Year ist. Aber spätestens dann, wenn halt Chris Middleton James Harden verteidigen muss, sehe ich halt schwarz für Milwaukee. Er ist ein okayer Verteidiger, aber ja, die Team-Defense von Milwaukee ist halt auch, also ich meine, so kann man für jedes Team argumentieren, ne? Also Brooklyn hat einfach eine Offense, die man Stand jetzt nicht wirklich verteidigen kann. Man weiß nicht, wie das funktionieren soll mit diesen drei Spielern in der Form, wie sie sind. Andersrum, klar, Milwaukee schießt auch gerade die Lichter aus in ihrer Serie. Aber ich denke mir, dass die Offense der drei Superstars und die Qualität dieser drei Superstars konsistenter ist und sich leichter übertragen lässt auf eine andere Serie als das Hot Shooting von den Bucks. Und wie gesagt, im Matchup, ne, die drei besten Spieler gegen die drei besten Spieler, es sollte klar sein, wer das für sich entscheiden würde. Und deswegen außerdem auch das defensive Scheme der Bucks, also diese ja, die Drop-Coverage, der absinkende Big Man, Brook Lopez, der halt so weit absinkt, wie es nur geht, um halt die Würfe am Ring zu erschweren. Ja, wenn man die drei der besten Jump-Shooter im Game auf seiner Seite hat, dann wird das, glaube ich, nicht die allergrößte Rolle spielen. Und deswegen sehe ich nicht, wie die Bucks Brooklyn aufhalten wollen.
Ja, also ich, wie gesagt, tippe auch auf Brooklyn. 4-2 ist auch realistisch. Ich könnte auch mir ein 4-1 sogar irgendwie vorstellen. Aber ja, 4-3 eben auch. Ich denke auch, dass Boston eben, ach Boston, dass Brooklyn eben defensiv natürlich auch ihre Schwierigkeiten haben wird und Giannis ist auch natürlich in gewisser Weise dann eben nicht aufzuhalten. Aber man hat eben mit KD auch einen großen Spieler, der sich vielleicht defensiv dann auch komplett committen wird. Man hat mit Nicholas Claxton einen guten, großen Verteidiger in der Zone auch, der da bisher sehr, sehr gute Leistung abliefert, sodass man das zumindest ein bisschen vielleicht eindämmen kann. Und um eben ja dann einfach das die Offensivpower ausreichend, dass die Offensivpower dann einfach ausreichend ist, um diese Spiele zu gewinnen. Also ich sehe den Vorteil auch doch ja auf jeden Fall bei Brooklyn und denke, dass Brooklyn weiterkommen wird.
Wobei ich nochmal betonen möchte, dass Milwaukee ja schon sich deutlich gesteigert hat im Vergleich zum letzten Jahr, wie es bisher zumindest aussieht in den ersten drei Spielen. Die scheinen jetzt ein Konzept zu haben, wie man auch in den Playoffs zu Erfolg kommen kann und man nicht so leicht Giannis stoppen kann. Insbesondere werden zum Beispiel die Ball-Handling-Aufgaben eher an Jrue Holiday und Chris Middleton abgibt und zum Beispiel im Pick-and-Roll dann Giannis als Rollman verwendet. Das ist, glaube ich, effektiver, als wenn Giannis immer gegen eine ja bereits auf ihn wartende Mauer rennt.
Klar, also
wie man es in den vergangenen Jahren oft gesehen hat.
Also stoppen kann man ihn natürlich nicht mehr vielleicht, oder konnte man ihn vielleicht ja doch in den letzten Jahren in gewisser Weise schon, aber das ist halt auch der Punkt bei Brooklyn. Es reicht halt, wenn du ihm ein paar Punkte die Nacht quasi schaffst zu klauen, ne? Wenn du ihn 2-3 Mal stoppst, dann reicht das wahrscheinlich dann aus, um eben dann deine Offensive für sich sprechen zu lassen und den Gegner halt outzuscoren. Also das ist eben das Gute an einer so overpowerten Offense, dass die Defense eben nur solide sein muss. Und da sehe ich eben schon die Option, eben Giannis auch mal wenigstens, weiß nicht, 3-5% zu nehmen, wo andere Defensivteams das vielleicht auch dann vielleicht, die müssten den halt irgendwie 20% nehmen, um zu gewinnen. Und bei bei Brooklyn reichen eben schon, reicht eben schon weniger. Und das sehe ich auf jeden Fall, dass Brooklyn das wohl hinkriegen wird.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Obwohl man ja mit Brooklyn wäre ja, was die Regular Season Defense angeht, ein Team, was doch dem man den großen Wurf eigentlich nicht zutraut, auf dem Level, wo die verteidigt haben. Aber man hat ja schon gesehen, dass sie in den Playoffs besser verteidigen können.
Genau.
Okay, sollen wir direkt in die Conference Finals gehen?
Dann lass uns in die Conference Finals gehen, auf die ich mich auch, wenn sie so denn zustande kommen, auch unfassbar freue. Also das sind Halbfinale und Finale in der Eastern Conference, die ja wirklich extrem interessant und spannend werden und wirklich Potenzial für richtige Classics haben. Ja, genau, so natürlich auch das Conference Final zwischen den Sixers und Brooklyn, wenn es nach uns geht.
Genau, 1-2.
Ja, und was sagst du denn dazu?
Also, obwohl Philadelphia auf 1 gegangen ist, sehe ich Brooklyn auch hier klar vorne. Tatsächlich. Ich glaube sogar, dass vom Spielermaterial her Philadelphia gar nicht mal so gute Matchups hat gegen Brooklyn. Also man hat Ben Simmons, der ist aber jetzt nicht der allerbeste Help Defender. Das heißt, wenn Brooklyn den Ball laufen lässt, kann man auch ihn ein bisschen umspielen. Joel Embiid ist natürlich auch ein sehr, sehr guter Verteidiger und man hat auch Matisse Thybulle. Das Ding ist, wenn man 3 Offensivspieler hat wie Brooklyn, dann könnte es sein, dass Philadelphia gezwungen wäre, Thybulle mehr zu spielen, um zum Beispiel Irving irgendwie das Leben schwer zu machen. Das würde aber umgekehrt bedeuten, dass die Offense von Philadelphia sehr stark darunter leidet. Wenn man einen absoluten Non-Shooter wie Thybulle neben einem Non-Shooter wie Ben Simmons spielen muss. Und selbst wenn man dann mit Seth Curry, Tobias Harris und Joel Embiid spielt, die halt alle dieses Jahr 40% oder noch mehr von der Dreierlinie schießen, könnte das Spacing dann schon darunter leiden, sag ich mal. Andersrum kann natürlich Brooklyn auch Philadelphia nicht wirklich gut verteidigen. Weil auch Harden und Irving jetzt nicht als die besten Verteidiger gelten. Und Kevin Durant eben weiß ich nicht, ob er jetzt gegen Embiid wirklich eine Chance hat, im Sinne von Embiid ist einfach so viel massiger und noch ein Tick größer. Ich glaube, der könnte den im 1 gegen 1 auch easy zum Korb pushen oder was auch immer. Und Claxton ist auch nicht der allermassigste Verteidiger, sondern halt auch einer, der eher schnell auf den Füßen ist, trotzdem natürlich sehr groß, eine wahnsinnige Wingspan hat. Also für Embiid hat man überhaupt keinen Matchup defensiv. Läuft für mich darauf hinaus, dass sich beide Teams defensiv nicht wirklich aufhalten können, aber Brooklyn halt trotzdem die weitaus bessere Offense hat. Und da halte ich mich an den Punkt, wo ich sage, gute Offense schlägt gute Defense. Und deswegen glaube ich eher an Brooklyn. Ich glaube, dass Milwaukee sogar defensiv ein besseres Matchup gegen Brooklyn hat, als es Philadelphia hat. Obwohl Philadelphia mit Ben Simmons den so vermeintlichen einen Defensive Player of the Year Kandidaten hat, sehe ich das nicht kommen. Wie siehst du das denn?
Also ich sehe es relativ ähnlich. Ich glaube auch, vielleicht auch mit einer kleinen Brooklyn-Brille, dass Brooklyn weiterkommt, aber ich sehe es auch eigentlich rational so. Wobei ich schon sehe, dass eben die Sixers schon deutlich besser in der Lage sein werden, dann doch eben Brooklyn zu verteidigen als andersherum. Also klar, man kann natürlich immer sagen, sie müssen dann Thybul spielen, um alle drei irgendwie verteidigen zu können, aber man hat ja eben auch, was die gesamte Team-Defense angeht, ist man eben deutlich besser als Brooklyn und sowas schlägt sich ja schon auch immer ein bisschen nieder, auch wenn man jetzt nicht für jeden Spieler den perfekten One-on-One irgendwie Defender auf dem Feld hat. Also deswegen glaube ich schon, dass da der Punkt an die Sixers geht. Und dass man eben auf Brooklyn-Seite, wie du schon gesagt hast, also die Andre Jordan ist dann wahrscheinlich da, um vielleicht Embiid ein bisschen sich neben ihn zu stellen. Aber den will man eigentlich auch nicht mehr so viel spielen, ehrlich gesagt.
Ja,
und das wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Und ich denke, dann ist einfach genau der Weg, dass du ein Embiid eben seine Punkte machen lässt, weil das lässt sich nicht verhindern und du dann eben versuchst, den Rest zu verhindern. Und ich glaube, dass es schon eine Herausforderung wird für Brooklyn dazu, einen guten Gameplan zu haben, defensiv. Aber, und das ist eben das, was man jetzt irgendwie bei fast jedem Team sagen kann, was gegen Brooklyn spielt, man muss es halt erstmal schaffen, nicht ausgescored zu werden. Und ich sehe hier auch ein 4-3 für Brooklyn. Nicht höher vielleicht, weil auch ich glaube, dass Philadelphia den deutlich leichteren Weg ins Finale hat. Also ins Conference Final und vielleicht ein bisschen fitter sein wird, sodass Brooklyn ja eben gegen Milwaukee, glaube ich, eine anstrengendere Serie gespielt hat als Philly gegen Atlanta. Deswegen 4-3 und ich glaube auch, dass es relativ knapp wird, aber dass dann eben vor allem auch, weil man eben drei so sehr großartige Crunch-Time-Spieler hat auf Seiten von Brooklyn, dass man das dann am Ende nach Hause bringen wird.
Ja, ich wollte noch ganz kurz darauf hinweisen, ich habe damals in der Folge, die ich bei dem guten Steffen vom NBA-Fan-Podcast zu Gast war, haben wir auch über Contender gesprochen und wie wir die so einschätzen. Und er war ja großer Verfechter von Philadelphia und ich habe damals auch so ein bisschen erklärt, warum ich Philly noch nicht so ganz zutraue, diesen echten Contender-Status einzunehmen. Ich sehe die halt aus diesem Trio eigentlich als klar schlechteste Mannschaft. Es ist halt einfach jetzt nur Schedule-bedingt, dass Milwaukee schon in den Semifinals auf Brooklyn treffen würde und Philly eben durch den First Seed erst in den Finals selbst, also in den Conference Finals. Aber wenn jetzt Philly auf Milwaukee treffen würde, würde ich auch mein Geld auf Milwaukee tatsächlich setzen. Liegt vor allem irgendwie daran, dass ich halt Ben Simmons nicht diese Rolle zutraue, die er so spielt, weil ich finde es, was man nochmal sagen muss, also die Playoffs sind ja doch eher irgendwie Halfcourt-lastiger, also meistens ist die Pace nicht ganz so hoch wie in der Regular Season und man muss doch irgendwie, ja, die Creation fällt doch irgendwie schwerer meistens und auch weil man sich eben gut auf den Gegner vorbereiten kann. Und Ben Simmons legt ja auch viele Assist-Zahlen und so weiter auf, aber es ist auch klar, dass seine Stärken nicht unbedingt im Halfcourt liegen. Das hat er auch früher oft gezeigt. Und wenn das so, wenn das darauf hinauslaufen sollte, ist halt die Bank von Philadelphia nicht so wahnsinnig überragend. wie sie immer vielleicht klingt. Furkan Korkmaz hat man. Man hat Shake Milton als Backup Point Guard und halt eben, wer noch, ja, Thybul hatten wir schon erwähnt. Und natürlich Dwight Howard als Backup Center. Aber wie gesagt, Brooklyn hat auch in Boston jetzt schon, gegen Boston schon relativ viel Small Ball gespielt mit Blake Griffin auf der 5. Dann wäre natürlich ein Dwight Howard, keine so allzu gute Idee. Zumindest, also defensiv gesehen. Weil er einfach am Perimeter nicht verteidigen kann und er ein reiner Shotblocker ist. Und auch da könnte man eben Embiid ganz gut angreifen. Also ich sehe einfach nicht so ganz. Ich glaube, dass Philadelphia ein super Team hat, um in der Regular Season Erfolg zu haben. Aber ja, ich glaube es noch nicht so ganz, dass sie das auf dem allerhöchsten Niveau auch genauso zeigen können. Ich glaube, dass sie schnell an ihre Grenzen kommen, spielerisch. Und ja, gut, das kann ich jetzt nicht so wahnsinnig gut argumentieren, aber ich vertraue denen nicht so ganz.
Ja, doch. Das macht schon Sinn. Also meinst du, sie hätten besser für Harden getradet?
Hätte ich auf jeden Fall, absolut.
Ja.
Also als die Alternative. Ich bin sowieso nicht der größte Ben Simmons-Fan, schon insgesamt halt nicht. Das ist auch, glaube ich, kein Geheimnis mehr, wenn man uns alle unsere Folgen gehört hat. Also zumindest, also er ist ein super Spieler und er ist ein super Defender, aber ja, er ist natürlich nicht der klassische Point Guard so, er hat keinen Wurf und wenn du keinen Wurf hast, dann bist du in den Playoffs halt sehr viel einfacher zu stoppen, als wenn du ein guter Jumpshooter bist und Brooklyn hat drei der besten Jumpshooter im Game. Wie gesagt, also deswegen sagt man ja, gute Offense schlägt gute Defense, weil einfach viele Spieler so ein hohes Niveau haben, dass sie auch mit der Hand im Gesicht bei runterlaufender Shot Clock trotzdem noch einen Wurf treffen können. Und das kann halt Ben Simmons nicht. Der kann nur in der Zone scoren und von irgendwo sonst. Und Thybul genauso. Der kann eigentlich überhaupt gar nicht scoren. ja, also Stops generieren ist das eine, aber auch konsistent Offense generieren. Und das glaube ich halt bei Philly nicht.
Okay, gut, dann haben wir ja hier die Eastern Conference einhellig gleich bewertet und setzen die Brooklyn Nets in die NBA Finals.
Jawohl.
Okay, sollen wir dann rübergehen zu der Western Conference?
Ja, sehr gerne. Such dir doch, oder machen wir es genau wie im Osten, fangen wir mit 1 gegen 8 an, oder?
Ja, würde ich sagen, dass wir dann mit Utah gegen Memphis starten.
Mhm. Okay. Ich kann gerne anfangen, wenn du möchtest.
Ja.
Also Utah hat ja bekanntermaßen den First Seed geholt. Die haben eine sehr, sehr starke Saison gespielt. Die haben auch sind ein wahnsinnig gutes Dreier-Shooting-Team. Man hat den wahrscheinlich wieder Defensive Player of the Year mit Rudy Gobert. Man hat einen sehr stark verbesserten Donovan Mitchell, der auch verdient All-Star geworden ist. Mike Conley spielt eine sehr starke Saison. Von der Bank hat man auch solide Rollenspieler, die ihre Aufgabe erfüllen. Und insgesamt sehr ausgewogenes Team, sehr gut gecoachtes Team natürlich. Quinn Snyder ist unter den Top-3-Favoriten auf den Coach of the Year. Gut, das Problem mit Utah ist ja bekannt, also das zumindest in der Vergangenheit war es so, dass sie eben oft, letztes Jahr war es gegen die Nuggets, nach einer 3-1-Führung, dann hatten wir es in der Vergangenheit öfter auch mal gegen Houston und gegen James Harden, dass Rudy Goberts Defense nicht immer in den Playoffs so spielbar ist wie in der Regular Season. Aber ich denke, gegen Memphis sollte klar sein, dass sie sich trotzdem durchsetzen werden. Memphis ist als 9. Seed tatsächlich in die Playoffs gekommen. Die haben das erste Spiel gewonnen gegen die Spurs. Und dann das zweite Spiel im Play-In-Tournament gegen die Warriors und gegen Steph Curry mit einer wahnsinnig starken Leistung geholt. Das ist also historisch gesehen der erste 9. Seed, technisch gesehen, der in der ersten Runde der Playoffs steht. Und ja, die Serie steht auch ausgeglichen, 1-1. Memphis hat Spiel 1 geklaut. War doch für viele sehr überraschend, aber in dem Spiel 1 hat auch Donovan Mitchell nicht spielen können, in Spiel 2 dann schon und es war dann doch letztendlich in Spiel 2 das Ergebnis, was man hätte erwarten können. Ich hätte vorher wahrscheinlich auf ein 4-1 für Utah getippt. Und ich glaube, ich bleibe auch jetzt dabei, auf ein 4-1 für Utah zu tippen.
Ja, das klingt gut. Da würde ich mich, glaube ich, einfach mal an alles, was du gesagt hast, anschließen und gar nicht mehr dazu sagen.
Ja, einfach noch, weil Memphis einfach ein sehr junges Team ist. Klar, Ja Morant ist zum Beispiel auch so ein Spieler, der noch sehr jung, aber wahnsinnige Star-Upside, Superstar-Potenzial. Der hat es auch gezeigt in Spiel 1, aber ja, das Team ist einfach nicht so tief wie Utah und zu jung. Viele Spieler machen ihren ersten Playoff-Run und deshalb sehe ich das einfach noch nicht kommen, aber ich glaube, dass sie eine rosige Zukunft haben in Memphis.
Ja, auf jeden Fall. Also man kann natürlich trotzdem, egal wie das jetzt ausgeht, sagen, eine sehr starke Saison und dann einfach gegen Steph Curry in Play-in gewonnen. Sehr, sehr tragisch natürlich für die Warriors. Das wäre auch vielleicht noch eine spannendere Serie geworden. Also da hätte ich nicht so eindeutig auf Utah getippt. Aber so trotzdem tolle Saison von Memphis und weiter zu Phoenix, würde ich sagen. Zu deinen Phoenix Suns. Ich hätte, glaube ich, vor der Serie Eddies gewagt und auf Phoenix getippt. ich hätte den Lakers trotzdem den Favoritenstatus gegeben, aber hätten wir hier getippt vor der Serie, hätte ich es auf Phoenix getippt, weil ich mir einmal natürlich sehr wünschen würde, dass Phoenix weiterkommt. Und weil die Lakers auch einfach nicht sonderlich überzeugt haben in den Wochen vorher. Sie haben eben nicht mehr sonderlich viele Spiele mit der gesamten Mannschaft und vor allem mit den beiden Stars bestreiten können. Und Phoenix hatte einfach irgendwie einen Lauf, hat stark gespielt, hatte ein starkes Team. Devin Booker und Chris Paul haben beide unglaublich gut gespielt. Und ich habe es einfach gesehen, dass ich es, ich habe es für möglich gehalten, dass die Suns weiterkommen und hätte es dann auch getippt. Jetzt allerdings würde ich meine Meinung ändern nach den drei Spielen, was, glaube ich, vor allem mit Chris Pauls tragischer Verletzung zusammenhängt, die ihn ja leider immer wieder in den Playoffs, auch in den letzten Jahren schon das Genick gebrochen haben, beziehungsweise seinen Teams. Zweimal ja auch den Rockets und einmal sehr tragisch, wo er dann vor dem siebten Spiel gegen die Warriors ausgefallen ist, so dass man das dann verloren hat. Und jetzt eben wieder, er hat eine Schulterverletzung, er spielt zwar immer ein paar Minuten, aber es läuft nicht wirklich rund, er spielt nicht so viel, wie er normalerweise spielen würde und das merkt man dem Team an. Und dadurch haben die Lakers jetzt gefühlt auch irgendwie einen Rhythmus gefunden. Man hatte jetzt im Spiel 3 das Gefühl, wenn LeBron wollte, dann hat er eben mal aufgedreht und hat dann eben mal eine 10-Punkte-Führung rausgeholt und dann hat er sich wieder ein bisschen zurückgelehnt. Und ja, die Lakers sind im Rhythmus. Der Hype nach Spiel 1 ist so ein bisschen verflogen und ich sehe ehrlich gesagt, selbst wenn Chris Paul jetzt noch mal ein bisschen mehr Minuten machen kann, sehe ich jetzt nicht mehr, wie Phoenix diese Serie gewinnen kann.
Ja, da muss ich dir leider zustimmen. Also ich habe tatsächlich auch vorher, hätte ich ganz klar für ein 4-2 für die Lakers getippt. Einfach, ich habe beim Play-In-Spiel Lakers gegen die Warriors, habe ich schon einfach wahnsinnig stark gehofft, dass es die Warriors doch irgendwie schaffen, weil ich einfach glaube, dass man, dass dieses Phoenix-Team und ehrlich gesagt sogar tatsächlich niemand in einer Serie gegen einen gesunden LeBron James und einen gesunden Anthony Davis eine Chance hat. Glaube ich halt immer noch, sie sind ja der amtierende Meister und so spielen sie jetzt auch nicht unbedingt dieses Jahr in der Regular Season und die Spiel 1 war auch nicht besonders überzeugend, aber ich glaube, sie haben noch einen ganz anderen Schalter und den scheinen sie jetzt so langsam zu finden. Spiel 1 war auch eine wirklich gute Leistung von Phoenix, insbesondere von Booker und Ayton. Ja, die Verletzung von Paul ist natürlich sehr tragisch und wäre er so jetzt wieder so ein bisschen ins Horoskop schauen, aber hätte er sich nicht verletzt, ich glaube, dann wäre das eine echte Chance für Phoenix gewesen. Aber mit der Verletzung haben sie tatsächlich keine. Und das war mit dem Moment, wo er sich verletzt hatte, eigentlich auch klar. Ich habe es auch schon vorher gedacht, dass die Lakers den Schalter umlegen werden, spätestens in Spiel 2. Spiel 1 konnte man noch verkraften. Man redet ja ganz gerne mal von diesen Feel-Out-Games, Game 1s, die LeBron-Teams oft haben. Letztes Jahr hat man ja auch Spiel 1 gegen Portland verloren in der ersten Runde, dann Spiel 1 in der zweiten Runde gegen die Rockets verloren. letztendlich setzt man sich immer souverän durch und das hätte mich nicht überrascht. Es hat mich nicht wirklich überrascht, dass Phoenix Spiel 1 gewinnt, zumal man eben den Homecourt hat und in Phoenix ja auch die Halle absolut explodiert ist. Man hat ja auch jetzt seit 10 Jahren zum ersten Mal wieder ein Playoff-Spiel machen können und das war natürlich der absolute Wahnsinn. Mit Chris Pauls Verletzung wirklich sehr, sehr, sehr bitter. Spiel 2 kann man, denke ich, durch zwei Dinge schnell erklären, wie die Lakers das gewinnen konnten. Anthony Davis ist 21 Mal an die Freiwurflinie gegangen. Ich bin immer noch der Überzeugung, dass Anthony Davis viel zu viele Pfiffe bekommt von den Refs. Jetzt nicht, weil er gegen Phoenix spielt. Das habe ich auch schon letztes Jahr in der, war das die Houston-Serie? Oder war es die Portland-Serie? Ja, also ich habe es schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde es ein bisschen bescheuert, wie ein Spieler, der diese körperlichen Ausmaße hat, er hat 6-7 Mal pro Spiel am Boden liegt und halt einfach, er kriegt super schnell Pfiffe. Also das ist, finde ich, nicht normal, dass man 21 Freiwürfe bekommt, zumal ja wirklich viele zweifelhaft waren im Spiel 2. Und ist nicht so, dass die Suns den Gameplan hatten, Anthony Davis zu verprügeln und einfach zu hoffen, dass er nicht seine 80% von der Freiwurflinie trifft, weil das schießt er, es gibt keinen Grund, ihn so ständig zu faulen. Klar, wenn man einen wide open Dunk hat, natürlich schon, aber so generell sollte man ihn ja eher die Jump Shots nehmen lassen, als in die Zone zu kommen. Und ja, ich fand's ein bisschen bescheuert von den Refs, muss ich auch sagen. Klar, der Gameplan war auch nicht perfekt, aber ne, das hat schon dazu beigetragen. Und außerdem hat halt Phoenix sehr schlecht von der Dreierlinie getroffen in Spiel 2. Das war also leicht zu erklären, wieso das Spiel abgeschenkt wurde. Und ja, dann, wenn die Lakers das Auswärtsspiel holen, was sie brauchten, dann kann ich mir gut vorstellen, dass sie jetzt richtig ins Laufen kommen. Obwohl viele von den Rollenspielern bei den Lakers noch nicht so funktionieren. Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope sind da so zwei Namen, die mir jetzt in den Sinn kommen, die einfach ihre Würfe noch nicht treffen und insgesamt halt auch nicht auf dem Level spielen, wo sie letztes Jahr waren. Die Big Man Rotation ist noch ein Thema für die Lakers natürlich. Also immer wenn Anthony Davis auf die 5 geht, rasieren die quasi alles. Aber der startet ja trotzdem ständig auf der 4 und mal neben Marc Gasol, dann.
Auch weil er es nicht, weil er ja. Also ich glaube, er will ja auch nicht so gerne die 5 spielen und er hat, glaube ich, gesagt, in den Playoffs will er, kann er das schon hin und wieder mal machen, aber anscheinend auch nicht dauerhaft. Was ich auch irgendwie schon ein bisschen absurd fast finde, wenn es wirklich so gut läuft und wenn dann der Spieler einfach sagt, ja, das macht er aber nicht so gerne und deswegen spielen sie dann auch öfter vielleicht mal unter ihren Möglichkeiten. Ist auch ein bisschen eine absurde Situation, oder?
Ja, ist ein bisschen absurd. Also in Spiel 2 konnte man ja noch erklären, ja, Drummond hat ein sehr gutes Spiel gemacht. Die Lakers spielen halt einfach gerne groß mit einem zweiten klassischen Big Man neben Davis, obwohl sie halt auf jeden Fall in den Minuten, wo Davis auf der 5 ist, die besten Minuten haben, jedes Spiel halt. Und es ist halt immer so, die Big Man Rotation ist halt so ein Ding. Also Andre Drummond war in Spiel 1 eine absolute Katastrophe aus meiner Sicht. Da wurde er in der Defense gekillt, jedes Mal. Und in der Offensive ist er halt auch als ein absoluter Non-Shooter. Er zerstört halt auch das Spacing für die Lakers. In Spiel 2 war es dann wiederum so, dass er in der Zone absolut unaufhaltsam war und offensiv Rebounds geholt hat. Und das ist auch ein Problem, dass er das Rebounding für Ayton so dermaßen schwer macht, wenn er halt eben Davis und Drummond zum Korb gehen, zum Rebound, dann kann halt Ayton normalerweise nicht beide ausboxen. In Spiel 2 hat ja auch Jay Crowder zum Beispiel, der ja dann Anthony Davis verteidigen muss, weil die Suns haben keinen zweiten großen, massigen Big Man, also als Backup, den man quasi, wenn die Lakers groß gehen, das zu matchen, sondern man muss eben mit Jay Crowder auf der 4 spielen. Als Backups für Ayton hat man natürlich Saric und Frank Kaminsky, Kaminsky ist eigentlich eine Katastrophe, in den Playoffs eigentlich nicht spielbar, aber hat jetzt in Spiel 3 zum Beispiel trotzdem Minuten bekommen. Saric spielt halt auch keine gute Serie, ist aber eigentlich ein ganz guter Backup gewesen, aber halt nicht massig genug. Also er kann auch einen Anthony Davis, der halt trotzdem auch irgendwie ein Vierer ist, nicht aus der Zone halten. Und das hat man von Anfang an als Schwachstelle des Suns gesehen, in den Minuten, wo Ayton nicht spielen kann. werden die halt eben unterm Korb gekillt und so ist es auch. Und deswegen können es die Lakers praktisch erlauben, in Anführungsstrichen, groß zu spielen mit Davis auf der 4 und das funktioniert. Und das wird auch weiterhin funktionieren, denke ich mal. Und ja, die Serie ist, glaube ich, mit dem Spiel 3 entschieden. Die Lakers führen jetzt 2-1 und ich tippe auch drauf. Wie gesagt, vorher habe ich auf ein 4-2 getippt. Mittlerweile glaube ich, dass es sogar ein 4-1 für die Lakers wird. Und trotzdem bin ich ganz happy, weil die Suns sich ja trotz der Paul-Verletzung ganz gut anstellen und immerhin stark kämpfen.
Ich sag auch 4-1 und das ist natürlich einfach auch ein tragisches Los für den Zweiter zu werden und dann auf den amtierenden Champion zu treffen. Aber ja, ich denke auch, es wird jetzt ein 4-1 und damit gehen die LA Lakers in die Semifinals gegen entweder Denver oder Portland. Was die nächste Serie ist, die wir besprechen, da steht es aktuell 2-1 für Denver. Denver fehlt Donovan Mitchell, der letzte Jamal Murray, der sich mit Donovan Mitchell in den letzten Playoffs ja einen sehr, sehr guten Schlagabtausch geleistet hat in der ersten Runde gegen Utah. Ja. Und jetzt steht 2-1 für Denver. Genau, wie gesagt, ihnen fehlt quasi der Playoff-Star des letzten Jahres. Und das merkt man vielleicht auch ein bisschen. Man hätte, denke ich, auf jeden Fall noch ein deutlich, deutlich mehr Chancen, noch weiterzukommen, wenn Murray dabei wäre. So hat man aber doch trotzdem den amtierenden MVP wahrscheinlich, den diesjährigen MVP mit Nikola Jokic auf Seiten von Denver. Man führt jetzt 2-1, hat mit Portland natürlich auch einen sehr gefährlichen Gegner, hat aber, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jetzt trotzdem die letzten beiden Spiele relativ klar gewonnen, wobei das letzte war auch nur mit 5 Punkten, aber ich habe es gesehen und so wirklich wirkte der Sieg dann am Ende nicht mehr in Gefahr. So dass ich hier einfach mal kurz und knapp sagen würde, ich tippe auf ein 4-2 für Denver. Portland wird auf jeden Fall noch ein Spiel gewinnen, weil ja Portland einfach eine gefährliche Mannschaft ist, die, wenn sie heiß läuft, wie man in Spiel 1 gesehen hat, haben sie auch immer mit 14 Punkten gewonnen. Aber ich sehe am Ende Denver trotzdem stärker und Denver im Halbfinale.
Ja, auf jeden Fall. Also ich stimme dir zu, Denver war vor Beginn der Serie auch trotzdem Favorit. Ja klar, Dritter gegen Sechster ist er eigentlich immer der Favorit, aber eben die Verletzung von Murray hätte schon durchaus sehr schlimme Folgen haben können für Denver. Gegen Portland war es eben, oder scheint es so zu sein, dass es noch verkraftbar ist. Portland ist halt auch so ein Team, das lebt halt sehr viel von seinem Backcourt mit Lillard und McCollum und auch kein wirklich gutes Defensivteam. Die Nuggets dagegen ein sehr gutes Offensivteam. Wie gesagt, mit dem wahrscheinlichen MVP Jokic, der einfach absurde Zahlen auflegt in der Offense. Und da eben auch zum Beispiel ein Nurkic jetzt nicht die größte Gefahr offensiv ausstrahlt, ist es auch defensiv okay für Denver, dass halt ein Jokic nicht ständig attackiert werden kann, wie das letztes Jahr eben ein Anthony Davis gemacht hat. Oder dass man eben einen anderen Big Man auf ihn ansetzt, der ihn einfach nur ein bisschen nerven soll. Weil da sind die Trailblazers eben auch nicht gut genug besetzt. Und es hat schon Gründe, warum Portland nur auf 6 gefinisht ist. Sie waren ja tatsächlich, hatten ja vom Record her den genau gleichen Record wie die Mavericks und die Lakers. Und das hat dann letztendlich ja der Tiebreaker entschieden, dass die Dallas Mavericks auf 5, Portland auf 6 und die Lakers auf 7 und damit ins Play-in mussten. Also hätte auch durchaus nochmal durcheinander gewürfelt werden können. Das Matchup für Denver ist, wie gesagt, eigentlich gar nicht so wahnsinnig gut, weil Portland eben die zwei super starken Guards hat und eben Murray als zumindest ganz guter Defender und auch ein Will Barton als ein anderer guter Guard-Defender eben aktuell ausfallen. Denver ist ja nicht nur durch die Verletzung von Murray gebeutelt, sondern eben auch ein Will Barton, der fehlt. Deshalb startet zum Beispiel Austin Rivers für Denver. Du kennst ihn ja noch sehr gut aus seiner Zeit bei den Rockets. Ich bin nicht der Meinung, dass er ein Starting Point Guard in dieser Liga ist, vor allem nicht für ein Team, was auf 3 im Westen landet. Aber gut, da müssen die Nuggets jetzt eben durch. Man hat, der Kader ist nicht mehr so tief, wie er mal hätte sein können. PJ Dozier fehlt auch noch verletzt. Campazzo spielt für mich besonders stark, muss ich sagen. Also gefällt mir extrem gut.
Vielleicht ganz kurz. Vielleicht ganz kurz zu Austin Rivers. Ich glaube, bisher macht er auf jeden Fall gute Spiele in dieser Serie. Also ich habe ja nur das Spiel jetzt von letzter Nacht nochmal nachgeholt. Da hat er auf jeden Fall am Ende 2 sehr krasse Klatsch-Dreier in Folge abgeliefert, wo der zweite wirklich quasi einfach ein sehr starker Stepback war und quasi so das Spiel ein bisschen am Ende nach Hause geholt, wollte ich nur vielleicht kurz einwerfen. Aber ja, ich kenne ihn aus Houston, also der ist auch sehr streaky. Also man kann sich nicht auf ihn verlassen, sagen wir mal so. Also er spielt, er ist nicht schlecht, man kann ihn schon. Er ist ein sehr guter Point Guard, der von der Bank kommt, sagen wir es mal so. Aber du hast recht, er ist eigentlich kein Starter, weil man kann ihn sich nicht für 35 Minuten auf ihn verlassen oder 30, ja.
Ja, und das müssen halt jetzt vor allem halt Jokic und Michael Porter Jr. offensiv wettmachen. Aaron Gordon ist ja auch eher der Defensivspezialist, genau wie Paul Millsap, der jetzt vor der Bank kommt, oder ein Jamichael Green, der Minuten von der Bank sieht. Also offensiv lasse das vor allem auf den Schultern von den beiden, Jokic und Porter. Und in Spiel 1 hat man zum Beispiel gesehen, da hat Porter tatsächlich 1 von 10 von der Dreierlinie geschossen. An den Momenten merkt man halt, dass er noch ein junger Spieler ist, immer noch. Ich glaube, er ist jetzt im zweiten Jahr, ne? Zweites Jahr. Oder ist es das dritte?
Ich glaub, weiß ich auch nicht genau.
Auf jeden Fall noch relativ jung, auf jeden Fall. Und wenn man mit mehr Erfahrung in so ein Spiel geht, würde man, glaube ich, wenn man 1-5, 1-6 steht, dann würde man, glaube ich, nicht noch 4 Dreier hochjagen. Vor allem, weil das alles doch nicht so richtig Catch and Shoot oder sowas, sondern immer um den Block herum gecurved, dann aus der Bewegung heraus oder eben teilweise auch so off the dribble mit der Hand im Gesicht. Also wirklich schwere Würfe, die er da genommen hat. Und dann ist es eigentlich auch nicht so verwunderlich, dass er 1 von 10 geht. Dagegen Portland hat ja in Spiel 1 alles getroffen. Wir haben, glaube ich, 19 von 40 von der Dreierlinie. Das heißt, man kann das Spiel 1 ganz gut erklären. Aber ich glaube, auf eine Serie setzt sich dann die Qualität von Denver auf jeden Fall durch.
Alles klar, dann lass uns doch schnell weitermachen. Was tippst du? Also ich habe 4-2 für Denver getippt.
Ja, könnte 4-2 werden, könnte auch ein 4-1 werden. Wobei die ja jetzt, das Spiel 4 ist noch in Portland. Falls es jetzt doch für Portland ausgeht, dann wird es natürlich nochmal komplett spannend, aber dann würden sie es trotzdem, glaube ich, in 7 Spielen machen. Also 4-2 oder 4-3, ich kann mich nicht richtig entscheiden. 4-2 ist so die goldene Mitte.
Okay, dann gehen wir schnell weiter und halten uns ein bisschen ran und gehen zu der, meiner Meinung nach, bisher unterhaltsamsten Serie in dieser ersten Runde, beziehungsweise seit es jetzt 2-1 für die Lakers steht, so nach Spiel 1 hätte ich die Clippers-Dallas-Serie und die Phoenix-Lakers-Serie so als die beiden interessantesten First-Round-Matchups gesehen. Jetzt sind es nur noch die Dallas gegen Clippers, weil, obwohl es da ja mit 2-0 vermeintlich eigentlich klar ist, beziehungsweise eindeutig steht, aber steht eben 2-0 für Dallas, was aus vielerlei Hinsicht einfach eine gute Story ist. Also Punkt 1 gab es das Matchup auch schon letztes Jahr, wo die Clippers dann noch weitergekommen sind. Punkt 2 haben wohl getankt, um eben dieses Matchup zu kriegen, um den Lakers möglichst lange aus dem Weg zu gehen. Was natürlich einfach eine schöne Story ist, dass sie jetzt hier sehr stark strugglen. Punkt 3 ist Luka Doncic einfach sehr unterhaltsam. Ich gucke das erste Mal auch wirklich jetzt viel von ihm und war auch jetzt nie unbedingt immer der größte Fan, aber werd jetzt gerade so ein bisschen zum Fan, weil er irgendwie auch eine coole Show abliefert. Da gibt's ja diese Stories, dass er immer zu wie heißt er nochmal? Zu Pat Beverly immer sagt die ganze Zeit too small oder so, wenn er gegen ihn spielt oder Oder dass er immer zur Bank sagt, don't switch oder so, wenn er einen Punkt gemacht hat gegen irgendein Mismatch. Und dass er da irgendwie eine ziemlich coole Show abliefert, dann sind die Dallas Mavericks einfach irgendwie gerade sehr unterhaltsam, sind extrem gut gecoacht. Und die Clippers strugglen sehr, obwohl sie für mich auch vor den Playoffs einer, ich würde sagen, der Top 4 mindestens Favoriten auf den Titel waren. Und das macht auch Spaß, weil dieses Team auch irgendwie, weiß nicht, es macht auch Spaß, die Clippers scheitern zu sehen. Aber wie siehst du denn die Serie?
Ich stimme dir größtenteils zu. Also Luca spielt natürlich mal wieder wahnsinnig stark auf. Es sieht schon sehr eindeutig aus, zumal das eben jetzt auch die zwei Spiele in Los Angeles waren, was entscheidend ist, weil eben Dallas beide Auswärtsspiele geklaut hat und es jetzt für Spiel 3 zurück nach Dallas geht. Kurzer Einwurf von der historischen Kontext her. Teams, die Homecourt hatten und beide ersten Spiele verloren hatten, sind nur in 1% aller Serien, die jemals gespielt wurden, doch noch weitergekommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass die Clippers das noch drehen, ist wirklich unfassbar gering. Aber es ist trotzdem noch möglich, weil eben da ist, ich finde, es sprechen schon noch ein paar Sachen dafür. Zum einen das sehr heiße Dreier-Shooting der Mavericks. Tim Hardaway Jr., sag ich mal, fällt mir da natürlich spontan ein, der, ich glaube, 65% von der Dreierlinie schießt in dieser Serie bisher.
Ja.
Die Mavericks als Team werfen über 50%. Und bei den Clippers ist es witzigerweise ein bisschen anders. Also die Clippers waren das beste Dreier-Shooting-Team der Regular Season. Und die können das bisher noch nicht so ganz in die Postseason mitnehmen. Obwohl Kawhi Leonard und Paul George beide eine gute Serie spielen tatsächlich. Also in erster Linie offensiv. Defensiv ist es halt das Problem, also die Clippers stellen sich einfach ziemlich blöd an in der Defense. Man hat mit das beste Spielermaterial, um eine überragende Defense zu stellen, meiner Meinung nach. Man hat halt den zweifachen Defensive Player of the Year mit Kawhi Leonard, man hat Paul George als einen der besten Wing-Verteidiger des Games, man hat mit Serge Ibaka einen super guten Shotblocker, man hat mit Zubac zumindest einen guten Buddy für Non-Shooting Big Man. Marcus Morris ist ein ganz guter Verteidiger. Patrick Beverley ist in dieser Serie keiner, weil er noch viel zu klein ist, um Luka Doncic gefährlich zu werden. Aber er ist ein sehr giftiger, ein sehr nerviger Verteidiger normalerweise. Also das Potenzial ist eigentlich da, nur ich glaube, dass die Clippers komplett falsch gecoacht werden aktuell. Und ich war noch nie ein großer Fan von Tyronn Lue als Head Coach. Er war ja letztes Jahr Assistant Coach für die Clippers. Und Tyronn Lue war ja lange Jahre auch der Coach der Cleveland Cavaliers, als LeBron James noch da war und auch 2016 den Titel gewonnen. Aber auch da hat man ja schon immer gesagt, das ist eigentlich mehr das Coaching von LeBron James selbst und Tyronn Lue steht nur daneben. Und ja, so ist es natürlich nicht wirklich. Aber dass er keiner der Top 10, Top 15 Coaches in der Liga ist, ich glaube, da sind sich die meisten einig. Man muss jetzt halt die Defensive so anpassen, dass man irgendwas Vernünftiges hinkriegt. Von mir aus kann Luka Doncic auch 60 Punkte machen, wenn man dafür nicht ständig durch das Switching oder was auch immer offene Dreier für die Mavericks generiert, weil mit der Defense von den Clippers generieren sie selber die offenen Dreier und das macht nicht nur Dallas, sondern auch die Clippers, die sich blöd anstellen. Und ich glaube auch, dass dieses heiße Shooting der Mavericks irgendwann ein bisschen abkühlen wird. Würde mich nicht wundern, wenn die Clippers jetzt überraschend Spiel 3 klauen würden. Und dann haben wir wirklich wieder eine offene Serie. Wenn Dallas das holt, dann ist es ein 4-0, glaube ich. Dann ist der Wille der Clippers auch gebrochen. Und dann wird es wirklich interessant in der Offseason, ob die das jetzt alles komplett einreißen. Sie haben ja letztes Jahr schon extrem enttäuscht in den Playoffs.
Aber es wäre auf jeden Fall eine der absoluten Enttäuschungsstories der letzten Jahre, wenn sie jetzt nochmal rausfliegen so früh und dann noch in der ersten Runde und man hat extra getankt, weil man dachte, eigentlich können uns nur die Lakers gefährlich werden. Das ist einfach schon, ja, das ist einfach eine gute Story, wenn sie jetzt rausfliegen, aber ich gebe dir natürlich recht, das ist noch nicht vorbei. Dieses Shooting wird etwas einbrechen. Man muss allerdings auch sagen, dass die Mavericks durch den sehr stark spielenden Doncic auch gegen auf einige defensive Schemes der Clippers einfach schon gute Antworten gefunden haben. Man hat dann öfters auch Fehler gemacht, aber man hat sowohl gegen Double Team hat er immer die freien Leute gefunden, die dann eben, wie du schon gesagt hast, auch einfach sehr hochprozentig getroffen haben. Dann hat er eben immer die Switches, die sehr gut bekommen. Also er hat immer den Verteidiger sich immer bekommen, den er haben wollte. Da ist vielleicht das größte Problem, dass man da auf Seiten von Clippers sich nicht versucht, durch den Block zu kämpfen, dass da dass man das bisher noch nicht so richtig gemacht hat, um eben mal wirklich ja am besten Kawhi gegen Luka stehen zu haben. Aber Dallas macht das offensiv bislang einfach auch gut und da genau spielt eben auch dieses Coaching Matchup definitiv eine Rolle, dass da eben ein kleines Ungleichgewicht herrscht. Ich hoffe sehr, dass Dallas weiterkommt. Ich finde, die machen gerade irgendwie sehr viel Spaß und ist einfach, wie gesagt, einfach eine gutes Narrativ.
Eine gute Story. Eine der unbeliebtesten Teams in der Liga und ich glaube, da würden sich viele, gerade in Deutschland natürlich, freuen, wenn die Mavericks weiterkommen. Ja, was glaubst du denn, was jetzt wirklich passiert?
Dirk war auch bei Game 2 im Stadion, hast du gesehen?
Nee.
Der war in L.A. In der Halle und hat danach auch noch applaudiert und Luca begrüßt. Und danach hat Rick Carlisle auch gesagt, das war noch die letzten Prozent, dass er da war. Das hat noch das Letzte rausgeholt. Ich glaube, ich spekuliere jetzt mal, dass die Clippers jetzt das Spiel 3 gewinnen. Und dass Dallas aber nicht beide Spiele zu Hause verliert und es dann 3-1 steht. Und dann, ja, die Clippers vielleicht noch das Heimspiel holen und dann Dallas zu Hause das Ding klar macht und 4-2 gewinnt und weiterkommt.
Ja, das ist der auf jeden Fall logischere Tipp. Ich will noch nicht so ganz glauben, dass die Clippers sich wieder so blamieren werden, weil man muss schon sagen, dass sie ja doch wieder der haushohe Favorit waren, auch in dieser Serie, so wie letztes Jahr auch. Und man macht anscheinend denselben Fehler wieder, den man letztes Jahr gemacht hat, nämlich man konzentriert sich, man denkt die ganze Zeit nur an das Matchup gegen die Lakers in den Conference Finals und vergisst dann praktisch auf dem Weg, wer der echte Gegner ist, und die hauen einen dann raus, wie das letztes Jahr die Nuggets getan haben. Und dieses Jahr stellt man sich halt gegen Dallas blöd an. Das Potenzial ist, wie gesagt, da. Ich sehe nur nicht so ganz, wie die Initialzündung kommen soll, weil ich das vom Coach aus nicht sehe. Ich hätte eigentlich große Lust auf ein 4-3 für die Clippers zu tippen, dass sie das tatsächlich noch drehen. Aber ich kann mich ja auch nicht irgendwie nicht selbst belügen. Also dann glaube ich eher auf ein 4-3 für die Mavericks. Aber es könnte noch, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Spiel 3 holen, die Clippers. Und ich glaube, dass es nochmal interessant wird, aber es dann letztlich nicht mehr reicht, weil man jetzt schon so viel Federn gelassen hat. Also Dallas kommt weiter.
Okay. Alles klar, dann lass uns doch mal flott weitermachen und uns ein bisschen beeilen mit den Semifinals. Da hätten wir als erstes Utah Jazz gegen die Dallas Mavericks. Was ein durchaus interessantes Matchup ist. Und ich lasse dir aber gerne den Vortritt.
Ist jetzt auch schon ein paar Mal durchgekommen, glaube ich. Ich glaube immer noch nicht an Utah als Playoff-Team, dass sie ein wahnsinnig erfolgreiche Playoffs spielen können. Auch nicht als First Seed. Und ich denke mal, wenn Dallas die Clippers schlagen kann, dann können sie fast jedes andere Team auch schlagen. Und ich glaube dann tatsächlich in dem Punkt auch, außer es passiert was Verrücktes wie Verletzungen oder so, von denen wir nicht ausgehen wollen und können. Ich glaube, dass Dallas auch das Spiel dann gewinnen würde, also diese Serie, besser gesagt. Wahrscheinlich weniger eindeutig als gegen die Clippers, einfach weil Utah viel besser gecoacht ist. Aber ich glaube, dass das dann eher so ein 4-3 für Dallas könnte ich mir vorstellen.
Ja, ich denke auf jeden Fall auch, dass Dallas weiterkommt. Ich glaube, die sind einfach gut drauf. Die haben einfach wirklich mit Doncic so einen extrem guten Spieler, der seine Mitspieler gerade schafft, besser zu machen. Und ich glaube, dass sie sogar 4-2 gewinnen können. Mhm. Weil auch irgendwie sich gerade, also Utah lebt ja auch von einer guten Team-Defense und einer guten Teamleistung und so weiter. Und dass irgendwie die Mavericks das ganz gut auskontern können, zeigen sie ja gerade irgendwie auch. Mhm. Und ja, deswegen glaube ich, dass sie das auch gegen Utah weiterführen können und 4-2 gewinnen würden.
Ja, und man muss auch, ich finde es immer auch, auf einem gewissen Level ist es oft auch entscheidend, wer hat den besten Spieler der Serie. Das war ja so ein Punkt,
Ja.
warum ich für Atlanta gegen die Knicks argumentiert habe. Und das würde in dem Fall auch auf jeden Fall auf Luka zutreffen als der beste Spieler der Serie. Weil ein Gobert wird ihn nicht stoppen können in der Zone. Und ja, ein Donovan Mitchell ist ein sehr guter Spieler, aber nicht auf dem Level. Und Mike Conley ist auch ein ganz guter Spieler, aber nicht auf dem Level. Also es spricht jetzt unter den neuesten Eindrücken, die wir durch die Clippers-Serie bekommen haben, doch sehr viel für Dallas, würde ich sagen. Aber gut, da
Ja.
sind wir uns ja relativ einig. Dann gehen wir doch auf das andere Semifinal kurz ein. Da hätten wir dann die Denver Nuggets gegen den amtierenden Champion, die Los Angeles Lakers. Das Matchup hatten wir natürlich letztes Jahr auch schon in den Conference Finals selbst. Das haben die Lakers auch eindeutig für sich entschieden. Jetzt kommt noch dazu, dass eben Jamal Murray weiterhin nicht dabei sein wird, selbst wenn die Nuggets sich gegen Portland durchsetzen. Also kann man faktisch nicht für die Nuggets argumentieren. Van doch bin ich gespannt, was du sagen wirst. Ich glaube, dass man sich trotzdem besser anstellen wird als letztes Jahr, weil ich glaube, diese Giftigkeit, die die Lakers letztes Jahr gezeigt haben, nicht ganz so mehr da ist, weil unter anderem auch ein Dwight Howard, der halt Jokic letztes Jahr zu Tode genervt hat, nicht dabei sein wird. Und klar, man könnte jetzt argumentieren, Montrezl Harrell könnte was Ähnliches machen, aber Jokic ist auch einfach gereift im letzten Jahr. Er ist jetzt durch seine MVP-Campaign dieses Jahr, ich glaube, dass er nochmal einen großen Schritt gemacht hat. Michael Porter hat einen großen Schritt gemacht. Und das Team ist, wenn es Murray hätte, aus meiner Sicht sehr viel stärker als letztes Jahr. Ohne Murray ist es wahrscheinlich auf einem ähnlichen Level wie letztes Jahr, würde ich behaupten. Deshalb, ja, ich würde auf ein 4-1 für die Lakers tippen, tatsächlich. So wie letztes Jahr auch.
Ich würd ja gern mal auch, dass wir mal uns meinungstechnisch unterscheiden, aber das hast du dich ja bei den Clippers dann doch nicht getraut. Aber ja, also ich, ja, da kann man einfach wenig, da gibt's wenig Spielraum. Also ich halte auch ein 4-2 für möglich, aber am Ende sind es immer noch die Lakers, die in den letzten Jahren gezeigt haben, was sie in den Playoffs können. Die haben sich auch meiner Meinung nach personell noch leicht verstärkt. Genau, und Denver fehlt der wohl zweitbeste Spieler. Wir haben natürlich nochmal einen Jokic, der auch einen Schritt nach vorne gemacht hat, aber am Ende wird das, glaube ich, nicht zu mehr als zwei Siegen reichen, vor allem weil die Lakers jetzt auch irgendwie schon wieder, ja, die werden sich wieder stärker einspielen und ich denke, die werden auch wieder besser werden mit jedem Spiel. Und deswegen, ja, sehe ich höchstens zwei Siege und würde dann mal ein 4-2 für die Lakers tippen.
Ja, es ist zwar ein bisschen langweilig, aber wir sind uns größtenteils immer einig, ja.
Ja, aber ist halt so.
Ja, gut, dann hätten wir schon die Conference Finals erreicht im Westen. Und da würden tatsächlich dann die Dallas Mavericks auf die Los Angeles Lakers treffen.
Was auch irgendwie ein richtig nices Matchup wäre, muss ich sagen. Also klar, Clippers gegen Lakers endlich mal zu sehen, wäre auch nicht schlecht.
Ja.
Aber ich finde auch Dallas gegen Lakers sehr, sehr nice. Also
Auf jeden Fall.
weil irgendwie die Dallas Mavericks auch so eine Wundertüte sind, wie man jetzt gerade sieht, die ja, die den Gegner einfach mal outscoren können, zwei Spiele lang, den wohl überlegenen Gegner, der auch, also die Clippers hätten auch personell, also hätten auch definitiv Chancen gegen die Lakers, wenn die im Finale stehen würden. Und deswegen würde ich Dallas diese Chancen auch nicht absprechen. Was sagst
Nee,
du?
tatsächlich auch nicht. Also, ich glaube, dass Dallas eines der Teams, was sogar ganz gut aufgestellt wäre gegen so ein Lakers-Team, weil es einfach, die Lakers sind so variabel und sind in so vielen Dingen so gut. Die haben halt die beste Defense der Liga gehabt in der Regular Season und auch wahrscheinlich den besten Playoff-Verteidiger auf der Welt mit Anthony Davis, der eben alles switchen kann, der ein wahnsinniger Shotblocker, ein wahnsinniger Help-Defender und so weiter ist. Wie gesagt, Dallas, Luka kriegt niemand gestoppt. Ne? Auch nicht KCP und auch nicht Dennis Schröder und auch kein Wes Matthews. Luka kriegt niemand gestoppt. Wenn die Lakers werden wahrscheinlich nicht so blind doppeln und so blind switchen, wie das die Clippers in der Defense tun. Dafür sind die halt einfach zu erfahren und zu clever. Und Frank Vogel ist auch ein viel zu guter Defensivcoach. dass man das dermaßen zulassen würde. Aber ich glaube, dass Luca auch da, also ich sag mal so, er wird nicht seine Grenzen aufgezeigt bekommen. Das glaube ich nicht. Und was ich auch glaube, ist, dass halt ein Porzingis einer der ganz wenigen Spieler ist, die es mit denen Anthony Davis in der Defense vielleicht Probleme haben könnte. Einfach weil Porzingis nochmal so viel größer ist und auch ein guter Jump, ein guter Shooter ist, dass er einer der wenigen Spieler ist, die Anthony Davis vielleicht nicht ständig blocken kann beim Wurf. Und das könnte ein bisschen ätzend werden für die Lakers, aber trotzdem, die Mavericks wiederum können nichts gegen LeBron James tun. Einfach gar nichts. Also man hat überhaupt keine Buddies gegen ihn. Also Dorian Finney-Smith oder so werden ihn ja halt nicht aufhalten können. Und das könnte dann echt eine wahnsinnig unterhaltsame Serie werden. Nicht zuletzt auch für uns deutsche Zuschauer mit Dennis Schröder auf der einen und Maxi Kleber auf der anderen Seite. Das wäre schon ziemlich nice, zwei Deutsche in den Western Conference Finals zu sehen. Aber ich glaube, natürlich irgendwie ist jetzt langweilig, aber man muss irgendwie mit den Lakers gehen, ne? Und ich glaube, aber es wird knapp, es würde dann vielleicht ein 4-3 werden.
Ja, also man kann, ja, das auf jeden Fall für beide Richtungen, ja, es wird schon schwer, es ist schon schwer für Dallas zu argumentieren, auch weil Doncic auch eben noch relativ jung ist, die Erfahrung spricht halt 100% für die Lakers und ja. Man wäre als Dallas eh schon weitergekommen, als das wahrscheinlich die meisten vor der Saison oder vor den Playoffs zumindest vermutet hätten. Mhm. Und ich denke auch, da ist dann auch eben ein LeBron-Team, was auch letztes Jahr Meister geworden ist, zu routiniert, um sich dann in so einem Conference-Final wirklich 4 Spiele abnehmen zu lassen. Leider. Ich würde es auch gerne sehen, wobei auch natürlich das Finale, zu dem wir dann gleich kommen, sehr, 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 sehr cool ist. Wow. Aber ja, ich gehe mit und sag auch 4-3 leider. Langweiliger Podcast hier. Nee, aber ich sage auch 4-3, weil 3 oder vielleicht auch 4-2, aber am Ende ja leider hat man dann am Ende wahrscheinlich doch nicht genug Routine, nicht genug Kraft und auch dann eben nicht diese zuverlässigen 50% Dreierschützen übers ganze Team hinweg, die dann natürlich so eine Serie auch gewinnen könnten, aber das davon kann man ja nicht ausgehen.
Sag mal, wenn Dallas jetzt schon in Runde 1 so shooten würde, wie sie es eigentlich über die 72 Saisonspiele gemacht haben, dann hätte ich auch Stand jetzt noch die Clippers als deutlichen Favorit in dieser Serie. So ist es halt nicht gekommen. Es kann, wie gesagt, ich habe mich nicht getraut, auf die Clippers zu tippen, aber ich glaube, dass der das ganz gut machen wird gegen die Lakers, aber eben nicht
ausreichen wird. Also, höre ich nochmal kurzer Exkurs, falls es doch die Clippers werden, dann ist es ziemlich offen, finde ich, das Final, Conference Final.
Ja, völlig. Ich meine, das reden die Leute ja seit Jahren, also seit 2 Jahren reden sie es herbei, seit Kawhi eben da gesigned hat und man sagt die ganze Zeit, die Clippers sind so zusammengestellt, dass sie genau gegen die Lakers eine Chance hätten. Ja, wäre vielleicht auch so. Das Problem ist, dass die Clippers immer vorher choken und gar nicht erst auf die Lakers treffen. Und das ist schon sehr schade und ich hoffe fast schon, dass Kawhi dann im Sommer nicht geht und seine Player-Option zieht, damit man noch eine letzte Chance hat für die Clippers, mal das Battle of LA überhaupt stattfinden zu lassen. Auf das sich immer alle freuen. Weil wenn die schon wieder dermaßen enttäuschen, dann könnte es durchaus passieren, dass sich Kawhi Leonard denkt, okay, in diesem Konstrukt mit diesem schlechten Coach und was auch immer, werde ich doch keinen Erfolg haben. Und dann mal gucken, welches Team noch Capspace hat im Sommer.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Also ja, wird man sehen. Vielleicht ist ja auch jemand, der sich einfach wohlfühlen möchte, hat man ja so mitbekommen. Und er wohnt ja anscheinend gerne in L.A. und er ist ja auch zum Beispiel von Toronto gewechselt, obwohl er da ja Erfolg hatte. Vielleicht geht's ihm da gar nicht primär drum, aber ja, möglich ist es. Wäre natürlich auch irgendwie absurd, wenn dieses Battle of LA nie zustande kommen wird, was wahrscheinlich schon in wahrscheinlich schon in 50 TV-Spots irgendwie herangeführt wurde oder so. Ja. Okay, aber dann sind wir schon bei den NBA Finals angekommen. Das ist natürlich ein absolutes Premium-Finale, was wir uns jetzt hier ausgedacht haben, wo man jedes Spiel sich wahrscheinlich unbedingt live angucken wollen wird. sind die LA Lakers gegen die Brooklyn Nets meiner Meinung nach auch die beiden stärksten Teams der NBA. Ich weiß nicht, soll ich starten oder du?
Fang ruhig an.
Okay, ich finde es schwer. Also das ist auf jeden Fall schwierig zu bewerten. Ist auf jeden Fall ein Duell auf Augenhöhe, was stattfinden wird. Die Lakers haben den Vorteil, dass sie ein eingespielteres Team haben, dass sie genau den Erfolg von letztem Jahr auch dann so ein bisschen mitgenommen haben. Wahrscheinlich dann auch einfach wieder, ja, sich nach drei gewonnenen Serien einfach wieder im Flow sind. Brooklyn hat aber eben diesen Vorteil der drei Stars, der Star Power und des doch auch sehr gut funktionierenden Konstrukt, wo vor allem auch eben so ein Joe Harris zum Beispiel mit seinem Shooting und so weiter funktioniert. Und man hat den offensiven Vorteil natürlich sehr, sehr deutlich auf Seiten von Brooklyn. Defensive Vorteil ist auf Seiten von den Lakers. Man hat ganz gute Defender, würde ich mal sagen, gegen die drei Stars, wobei das auch nicht so leicht wird, weil sie eben auch nicht gut zu verteidigen sind. Auf der anderen Seite hat man allerdings kein so gutes Material, um LeBron und AD zu verteidigen. Ich muss auf jeden Fall noch mal kurz überlegen, zu welchem Schluss mich das Ganze bringt. Also okay. Sag ruhig erstmal. Ich glaube, dass die Brooklyn Nets das gewinnen würden. Aber wie genau, kann ich noch nicht sagen.
Okay, dann ist es meine Hoffnung tatsächlich eingetreten, weil ich hatte so ein bisschen die Hoffnung, dass wir uns in diesem einen Matchup doch die Meinungen auseinandergehen. Und so ist
im
es
letzten
auch.
Endlich.
Finally, ja. Also ganz kurz mal, das wäre natürlich das Traumfinale, was sich alle erhoffen, ehrlich gesagt. Die Buchmacher reden das auch schon lange herbei. Die Wettquoten, auf das zustande kommt dieses Finals, sind ja auch mit Abstand die niedrigsten, sagt man, glaube ich. Ne? Ich bin nicht so der Wetttyp, aber so, ja, je niedriger die Quote, desto wahrscheinlicher. Genau. Also fast alle sehen ja Brooklyn in den Finals im Osten und auch die Lakers halt im Westen. Ist ganz klar. Und natürlich, das hätte auch so, wie viele Geschichten hätte dieses Finale zu bieten. Also Kyrie, der zurück wieder auf LeBron trifft, als seinen ehemaligen Co-Star. Kevin Durant und LeBron, die sich wieder mal battlen in den Finals, wie so oft, als es noch die Warriors gegen die Cavaliers war. James Harden, der endlich mal wieder in den Finals ist, seit er ein Star in der Liga ist, endlich wieder in die Finals gekommen wäre. Zusammen mit Kevin Durant, die ja, als sie noch jung waren, schon da 2012 in den Finals gegen LeBron verloren haben, daraus relativ deutlich. Ja, es hätte einfach unfassbar viele Geschichten zu bieten, dieses Finale. Und es wäre schon irgendwie das, was sich alle erhoffen. Aber ich sehe, ehrlich gesagt, komplett schwarz für Brooklyn. Und das kann ich auch gerne ein bisschen ausführen. Also ich glaube tatsächlich, dass die Lakers, die ja nicht den Boden mit Brooklyn wischen werden, das ist natürlich völlig übertrieben. Ich schwanke noch zwischen 4-1 und einem 4-2 tatsächlich. Also ich glaube, ein Spiel werden die Nets einfach gewinnen durch ein unfassbares Shooting-Game von den Stars oder von zwei der drei Stars, sage ich mal, wo, ich sag mal, ne, zwei davon 40, 50 Punkte auflegen und dann kann das halt, dann reicht es halt auch. Aber das ist halt, glaube ich, nicht so leicht machbar, weil aus zwei Dingen. Zum einen, wie gesagt, du hast das Matchup schon erwähnt für Brooklyn. Brooklyn ist eh nicht das beste Defensivteam, offensichtlich. Und die Lakers können, wenn sie wollen, unfassbar gut offensiv spielen mit LeBron James und Anthony Davis, wenn sie sich darauf konzentrieren würden. Und trotzdem sind die Lakers halt das beste Defensivteam der Liga und das ist halt auch kein Zufall. Und wenn es irgendein Team gibt, was Brooklyn zumindest einschränken kann in der Offense, dann sind es die Lakers. Und die Lakers sind außerdem so variabel, so tief besetzt, was Brooklyn jetzt nicht, ja, also man sagt jetzt klar, das Blake Griffin Signing war gut und so weiter und so fort, aber die allergrößte Qualität haben die Nets ja dann doch nicht von der Bank. Vor allem halt auch defensiv nicht. Und wenn es auf ein Shootout hinauslaufen würde, hätte Brooklyn auch die besseren Karten, denke ich mal. Aber ich glaube, dass es nicht dazu kommt. Ich glaube, dass die Lakers für viele vielleicht überraschend, wahnsinnig gute Defense spielen werden. Eigentlich sollte es nicht überraschend sein, aber ne, dass man gegen dieses Brooklyn Nets Team so eine gute Defense spielen kann. Das denken die meisten wahrscheinlich nicht. Und ich sehe nicht, wie die Nets die Lakers irgendwie verteidigen wollen.
Also erstmal kurz vielleicht zur Tiefe. Also ich sehe, hätte das vor ein paar Monaten auch noch gesagt. Das hat man ja, haben ja auch, wurde ja auch zum Trade, zum harten Trade gesagt. Damit haben die Nets quasi ihre gesamte Tiefe abgegeben. Man hat da aber, also ich finde, das kann man eigentlich nicht mehr so sagen. Also man hat mit Blake Griffin, mit Landry Shamet, Bruce Brown, Nicholas Claxton und Jeff Green hat man einige Spieler, also die plus die vier gesetzten Starter, sage ich jetzt mal, mit den drei Stars und Joe Harris, hat man damit eine Playoff-Rotation ohne echte Schwachstelle, zumindest so, wie sie aktuell performen. Bruce Brown spielt eine unfassbar gute Saison. Und Jeff Green, klar, der ist immer mal wieder eingebrochen in seiner Karriere, aber bisher ist es diese Saison noch nicht passiert. Deswegen, also gehe ich mal davon aus, dass das jetzt auch nicht auf die letzten Meter noch passiert. Klar, kann sein, aber ich glaube es nicht. Nicholas Claxton ist ein guter Defensivspieler, außer den Startern. Und ein Landry Shamet bringt auch aktuell gutes Shooting. Also sie haben, das ist ja eine Playoff-Rotation, für eine Playoff-Rotation definitiv tief genug. Mhm. Und ja, alles Spieler, die auf in ihrer Rollenspielerfunktion dieses Jahr keine Schwachstelle darstellen. Aber klar, du hast die defensiven Schwächen natürlich. Du kannst die Lakers nicht verteidigen. Man muss dann als Brooklyn-Team in den letzten Spielen natürlich alles in die Defense werfen. Man muss vielleicht auch überlegen, einen Kevin Durant eben wirklich defensiv komplett einzuspannen. Obwohl er natürlich auch nicht das beste Matchup gegen die beiden Stars der Lakers ist, ja, weil er eben körperlich nicht so ganz mithalten kann. Aber vielleicht muss man eben gucken, dass man zum Beispiel einen Kevin Durant offensiv gar nicht so sehr braucht in diesem Matchup, sondern er wirklich sich auf die Defensive konzentrieren muss. Und dann, genau, ist es eben das Ziel wahrscheinlich, es auf eine Art Shootout auslaufen zu lassen. Und dann ist eben durchaus die Frage, klar, die Lakers sind das beste Defensivteam. Aber wenn dann wirklich diese drei Spieler offensiv funktionieren, dann wird es auch für die Lakers sehr, sehr schwierig. Also ich denke halt einfach immer in so Situationen. Also wenn du, weiß nicht, James Harden hat den Ball und dann ist es eben immer wieder diese Situation, du kannst ihn doppeln, er findet aber auch dann den richtigen Mitspieler. Du kannst natürlich einen guten Defender draufsetzen, aber selbst bei den Lakers, bei irgendeinem von den drei Stars wird auch ein nicht so gutes Matchup eigentlich immer entstehen. Und wenn nicht, hat man aktuell eben gute Shooter drumherum. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig. Aber ja, du hast eine Frage.
Ja, die Frage ist, wäre jetzt, also du sagst Kevin Durant defensiv einbinden, also im Sinne von Fokus auf die Defense legen. Da ist jetzt aber die Frage, soll er jetzt LeBron James vor allem in erster Linie One-on-One verteidigen oder doch eher Anthony Davis? Das Ding ist, in den vergangenen Finals, wo die Warriors auf die Cavaliers getroffen sind, hat man das ja schon streckenweise gesehen, dass ein Kevin Durant sich ein One-on-One-Battle mit LeBron liefert und liefern kann. Und das war allerdings natürlich so vor seiner schweren Verletzung. Er hat natürlich jetzt in der Defensive, glaube ich, vor allem auch an Schnelligkeit auf den Füßen eingebüßt. Dann könnte man argumentieren, okay, dann kann er ja einen größeren Gegenspieler verteidigen, der nicht ganz so schnell ist. Dann müsste er ja auf Anthony Davis gehen. Weil wahrscheinlich, wenn die Lakers auch in den Finals groß spielen mit einem zweiten Big Man, dann müssen die Nets ja praktisch nachziehen und dann müssten sie halt, ja, kann dann Claxton einen Fünfer verteidigen? Eigentlich nicht. Dafür ist er eigentlich auch zu klein oder zumindest zu schmächtig. Also für einen Drummond oder einen Marc Gasol oder was auch immer. Und wenn man das nicht macht und mit KD auf der 5 spielt oder mit Blake Griffin auf der 5, hat man ja erst recht Probleme. Dann muss man praktisch hoffen, dass Anthony Davis auf die 5 switcht und man dann Kevin Durant gegen ihn stellen kann, weil Kevin Durant ja schon der beste Verteidiger dieses Teams ist, wenn es nicht Claxton ist, aber der als jemand, der in seinem ersten wirklichen Jahr in der Liga ist, weiß nicht, ob man das in den NBA Finals ihm zutrauen kann, einen Anthony Davis zu verteidigen. Deswegen ist das Dilemma so ein bisschen, wen auch immer Kevin Durant verteidigt, der andere wird halt ein Monsterspiel hinlegen, bin ich mir ziemlich sicher.
Ja, aber ist das nicht fast immer so. Also ist es nicht fast. Also klar, die Nets sind kein sonderlich gutes defensives Team. Aber das ist ja auch ein bisschen das Konzept dieser Mannschaft, dass man das eben durch die Offense wettmacht. Und selbst wenn die Lakers das vielleicht etwas besser einschränken können als andere Teams, hat man eben so eine Offensivpower, die es noch nie vielleicht gab. Und ich frage mich schon, wie die Lakers es schaffen sollen, diese drei Superstars so stark einzuschränken, dass es wirklich dann am Ende für die Lakers reicht. Weil selbst wenn, also man sagt natürlich immer, okay, dann ist zum Beispiel LeBron James, dann kann den keiner verteidigen. Aber das heißt ja nicht, dass er 80 Punkte macht jeden Spiel. Ja, ne? Also das ist immer dieses, also du kannst ja vielleicht auch einen LeBron James viele Punkte machen lassen, wenn du dafür vielleicht ein AD ein bisschen einschränkst und gleichzeitig eben die beste Offensive vielleicht aller Zeiten stellst. Und das ist dann eben, ja, auf jeden Fall glaube ich durchaus drin, damit die Serie zu gewinnen. Aber ich sehe schon, dass du natürlich, also wahrscheinlich auch die meisten, die schon lange Basketball gucken, auf jeden Fall abholst mit dieser Argumentation, weil die vielleicht logisch auch Sinn macht, aber ich weiß auch nicht, ob wir schon das ganze Potenzial dieser Offense gesehen haben und ob da wirklich eine Lakers Defense es schafft, irgendwie die Brooklyn Nets wirklich unter 120 Punkte zu halten, sage ich mal.
Ja, also ich verstehe auch deinen Punkt absolut und wir haben wahrscheinlich wirklich noch nicht gesehen, was die drei als Trio so anrichten können. Aber ich sag mal so, wenn es irgendein Team kann, dann die Lakers und gewisse, egal wie gut du als Offensivspieler bist, ob da jetzt ein extrem guter Verteidiger oder ein mieser steht, auch bei einem miesen Verteidiger wirfst du ja keine, sag ich mal, 60% aus dem Feld. Auch als James Harden, Kyrie Irving oder Kevin Durant nicht. Dann ist halt so die Sache, ein paar Würfe fallen da trotzdem mal ab und zu nicht rein. Einfach gerade in High Level, wie heißt es, in sehr entscheidenden Crunch-Time-Situationen. Klar, die sind auch gute Klatschspieler, absolut. Aber dann fallen die Würfe halt tendenziell schon mal seltener als in normalen Situationen, wo es nicht so viel Druck gibt. Ich sage nicht, dass sie damit nicht umgehen können, aber im Gegenzug können halt die Lakers auch offensiv in der Crunch-Time Punkte generieren gegen die Nets. Und ich sag, man sagt, gute Offense schlägt gute Defense, aber das Ding ist ja, die Lakers Offense ist ja, wenn sie wollen, auch sehr gut. Und die Nets Defense kann wahrscheinlich ab einem gewissen Punkt nicht so hoch, also den Schalter hoch, wie sagt man denn, mein Gott, einen Schalter umlegen, in den nächsten Gang hochschalten, wie das die Lakers offensiv können. Bin ich der Meinung. Und wenn Lakers ein elitäres Defense und ein sehr gutes Offensivteam und die Nets sind wahrscheinlich ein noch elitäreres Offensiv, aber dafür echt ein maximal mittelmäßiges Defense-Team. Und deswegen sehe ich in der Kombination aus beidem, sehe ich gar nicht mal, dass die Nets-Offense gegen diese überragende Defense besser dasteht, als die Lakers-Offense gegen diese schlechte Defense. Weißt du? Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also darauf wird es dann auch im Endeffekt hinauslaufen, wer das bessere Net-Rating quasi ist es ja dann generieren kann. Ja, ich sehe halt nicht, wie auch in der Crunch-Time, klar, 60% von Dreier meintest du wahrscheinlich, weil so 60% aus dem Feld ist ein Kevin Durant ja durchaus schon dazu in der Lage.
Ja,
ich weiß nicht, wir hatten das letztes Jahr vielleicht bei der Houston-Serie, die natürlich sehr gescheitert sind, an den Lakers. Aber da haben wir, glaube ich, auch darüber geredet, wie dass Houston eigentlich gar nicht so eine schlechte Chance hat, als Smallball-Team mit dieser Smallball-Taktik einfach den Gegner outzuscoren. Und das hat natürlich nicht geklappt letztes Jahr. Aber jetzt hat man ein Team, was deutlich besser ist, personell, als Houston es letztes Jahr war, was eben auch anders als Russell Westbrook jetzt mit einem Kevin Durant zum Beispiel einen sehr verlässlichen Spieler hat. Und dass dieses Outscoren auch gegen defensiv starke Mannschaften, glaube ich, durchaus möglich ist, weil du einen Kevin Durant halt auch mit dieser Defense halt nicht stoppen kannst. Du kannst ihn immer nur ein bisschen einschränken. Das gilt halt für alle. Aber ein Kevin Durant hat auch schon hier in der Regular Season, da waren Spiele, da der setzt dir halt auch mal ein Dreier einfach ins Gesicht, ne? Dann kannst du es nicht besser verteidigen und dann fällt er ja trotzdem. Und es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr schwierige Serie. Ich sehe sie auf jeden Fall sehr deutlich knapper als du. Also ich glaube, dass die Nets, wie gesagt, ich glaube, dass die Nets sogar gewinnen, aber ich sehe sie auf jeden Fall nicht weniger als 3 Spiele gewinnen. Also dafür ist dann einfach diese Offense, wenn sie heiß läuft und wenn, ich glaube, also wenn die Nets 40%+ von draußen treffen, dann wird es schwer für die Lakers zu gewinnen.
Ja, okay, das ist ein Punkt, an dem ich nicht widersprechen würde. 2 Gedanken habe ich noch. Zum einen, es ist historisch gesehen tendenziell so, die Nets sind ja ein neu zusammengestelltes Team. Also Kevin Durant war zwar letztes Jahr schon Teil des Teams, aber er hat eben nicht zusammen gespielt mit Kyrie Irving. Man hat einen neuen Head Coach mit Steve Nash, der eben auch als Coach noch nicht die größte Erfahrung hat, muss man auch dazu sagen. James Harden ist eben erst per Trade gekommen Anfang des Jahres. Also man ist nicht so eingespielt. Man sieht es auch daran, ne? Die Nets bekanntermaßen das Team, was weit über 20 Spieler hat spielen lassen in der Regular Season, viel ausprobiert hat und eben immer noch nicht so ganz eingespielt wirkt. Die Lakers sind es eigentlich schon und die fangen halt jetzt so ein bisschen an, sich einzuspielen in dem Sinne, dass halt, weil Anthony Davis und LeBron James so lange verletzt waren, aber es eben jetzt nicht mehr sind. Und die Erfahrung spricht für die Lakers und die Teamkonstellation in dem Sinne, ne? Also dass sie nicht neu zusammengestellt sind, sondern auch schon letztes Jahr sehr großen Erfolg hatten, den maximal größten Erfolg. Und die andere Sache ist die, ich stimme dir in dem Punkt zu, wenn das Spiel sehr, sehr eng werden sollte, ein One- oder Two-Possession-Game wird, dann glaube ich daran, dass sich die Shotmaking-Qualitäten der Nets durchsetzen können gegen die Shotmaking-Qualitäten der Lakers. Aber das ist, glaube ich, der einzige Punkt, wo ich sage, wenn das Spiel wirklich, wirklich knapp wird, können es die Nets entscheiden. Aber ich glaube eher, dass es die Lakers halt im Vorher schon rausgrinden werden durch ihre gute Defense. Aber da ich glaube, wir kommen da nicht auf den gleichen Nenner.
Aber müssen wir ja auch nicht.
Nee, genau. Wir werden es einfach sehen, wie es kommen wird. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt und würde mich extrem darauf freuen, wenn es dazu käme.
Ich hoffe auch sehr auf dieses Finale, auch wenn ich immer noch hoffe, dass die Suns weiterkommen.
Ja, natürlich, selbstverständlich.
Aber ich würde zum Beispiel ein Brooklyn Clippers oder ein Brooklyn Dallas Finale wäre auch nice. Ja. Aber man will natürlich irgendwie dann auch doch einen LeBron James in dem Final sehen.
Ja, ich will auch, also letztes Jahr die Miami Heat in allen Ehren, aber ich fand, das war so ein bisschen underwhelming, die Finals selbst, weil sie so eindeutig waren. Und da fände ich das schon nicer mit den Nets. Ich habe das zwar jetzt als eindeutiges Spiel getippt, 4-1, vielleicht 4-2, aber so muss es ja auch nicht kommen, um Gottes Willen. Also ich glaube, die Nets hätten definitiv weit größere Chancen, als es die Heat letztes Jahr hatten. Und das wäre doch schon mal was Schönes, wenn wir uns auf eine offene und hoffentlich lange Serie in den Finals freuen können.
Auf jeden Fall. Und bis dahin kommen auch auf jeden Fall 4-5 Serien, die extrem interessant sind.
Oh ja.
Vor allem in der Eastern Conference.
Da wird es auf jeden Fall interessant.
Okay, dann haben wir ja doch länger gebraucht, als wir angepeilt haben. Aber wir haben
jetzt auch
die Finals einfach noch gebührend besprochen.
Ja.
Gut, hast du dann noch irgendwas abschließend zu sagen? Also mein NBA-Champion sind also die Brooklyn Nets, deiner sind die LA Lakers.
Genau.
Und wir werden dann am Ende sehen, wer recht hatte. Ob überhaupt einer von uns recht hat.
Ja, so ist es, genau. Ich würde gerne sagen, wir würden mit Sicherheit, soweit lehne ich mich jetzt mal aus dem Fenster, noch bevor es soweit gekommen ist, nochmal eine neue Folge anpeilen. Wir waren ja jetzt in letzter Zeit wirklich sehr, sehr unzuverlässig, was diesen Rhythmus angeht. Ja, ich glaube, gerade weil jetzt eben die Playoffs sind, würden wir uns da schon nochmal zusammenfinden.
Ja, wir versuchen es auf jeden Fall. Vielleicht sollten wir nichts mehr versprechen, weil das wirklich selten geklappt hat. Aber wir versuchen es.
Jo, auf jeden Fall.
Okay, dann gehen wir mit unseren Tipps raus hier und werden jetzt erstmal verfolgen, ob wir wenigstens alle Erstrunden richtig getippt haben.
Also wenn es so katastrophal läuft, wie wir letztes Jahr getippt haben, Dann, ich glaube, wir hatten die Houston Rockets gegen die Bucks im Finale, oder? Getippt.
Kann gut sein, ja.
So, also dieses Jahr glaube ich eher nicht. Ich glaube, wir werden ein bisschen näher dran sein an der Realität als letztes Jahr. Darauf können wir uns
gleich einigen. Das denke ich auch. Ja, das glaube ich auch.
Okay, okay. Wenn du nichts weiter zu sagen hast, würde ich sagen, vielen, vielen Dank fürs Anhören. Und wie bekanntermaßen findet man immer unsere Instagram-Account in der Beschreibung. Und ja, passt, check doch mal aus. Wir werden natürlich wieder einen neuen Post veröffentlichen. Und ja, hast du noch ein paar letzte Worte?
Nö.
Gut, alles klar. Dann sage ich einfach mal, macht's gut und haut rein.
Ciao.